Ja, hallo meine lieben Podcast-Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von unserem Podcast. Und ja, heute steht wieder eine ganz besondere Folge an, finde ich immer. Also es sind immer so, finde ich, die Folgen, die mir persönlich so am meisten Spaß machen. Denn die Bundesliga-Saison geht heute sogar, heute in ja, gut 5 Stunden zum aktuellen Zeitpunkt geht die neue Bundesliga-Saison los und wir stehen schon in den Startlöchern. Und ja, wie ihr es die letzten 2 Jahre kennt, steht natürlich wieder eine Bundesliga-Prediction an. Wir predikten unsere Tabelle im Vorhinein der Bundesliga-Saison und gucken dann natürlich auch wieder am Ende der Saison, ja, wer da die besseren Tipps vor der Saison hatte und machen dann unseren großen Saisonrückblick wieder. Aber bis dahin sind es jetzt erstmal wieder 34 Spieltage. Ich habe richtig Bock. Und ja, der Philipp ist natürlich heute auch wieder dabei.
Ich wünsche euch auch herzlich willkommen zu dieser Bundesliga-Predigt. Ich habe gesagt, dass immer ganz besondere Folgen. Wir werden auf jedes Team drauf eingehen. Wir werden auch noch über die Teams dann halt auch noch in Bezug auf den Supercup bzw. auf die erste DFB-Pokalrunde eingehen. Wir werden über Transfers sprechen, halt dann die Position von hinten nach vorne predikten. Und ja, dann würde ich mal sagen, reden wir aber noch mal kurz am Anfang der Folge, so was seit der letzten Folge bei uns so passiert ist. Das ist nämlich, ja, einiges gewesen. Ja, der FC Bayern hat einen großen Transfer bekannt gegeben. Darüber werden wir später noch drauf eingehen. Das hab ich natürlich sehr intensiv verfolgt.
DFB-Pokal war?
DFB-Pokal, dann waren wir beide im Stadion beim gleichen Spiel, allerdings in unterschiedlichen Blöcken und haben auch unterschiedliche Teams supportet. Können wir gleich auch nochmal drauf eingehen, wenn wir über den 1. FC Köln sprechen. Ja, ich war sonst halt, wie auch immer, relativ viel arbeiten, wobei da auch ein bisschen Chaos war, weil jetzt bei uns hier vor ein paar Tagen ja, ein großes Unwetter war und dann standen die Firma, wo wir beide arbeiten, unter Wasser, genauso wie sehr, sehr viele andere ja, Firmen hier in der Umgebung. Also es war ein bisschen chaotisch. Und sonst ja war ich noch in Wissingen mit meinem Vater zusammen. Mein Vater ist Autohändler, war ich zusammen mit dem Auto kaufen. Das mache ich jetzt, fahre ich dann sehr, sehr häufig jetzt mit. In der Zeit, wo ich ja noch keine Ausbildung oder kein Studium begonnen habe, war da 12 Stunden unterwegs, war dann auch ja, ziemlich fertig, weil die letzten Tage generell dann sehr, sehr intensiv waren, mit Montag dann noch mit dem Osnabrück-Köln-Spiel, wo ich erst irgendwie um 3 Uhr zu Hause war, am nächsten Morgen früh aufstehen musste, arbeiten war, im Gym war, dann um 5 Uhr morgens nach Köln gefahren, zum Hauptbahnhof, dann ja circa 5 Stunden mit der Bahn gefahren, ja, und dann nochmal mit Stau und allem drum und dann auch nochmal fast 6 Stunden zurückgefahren, noch bei einem anderen Autohaus gewesen, also da war ich auch sehr, sehr froh, als ich dann so gegen, ja, 18.30 Uhr, 19 Uhr zu Hause war. Und da habe ich mich dann auch, habe ich dann nicht mehr viel gemacht an dem Tag, habe mich pennen gelegt und habe dann erstmal eher gesund ausgeschlafen. Und sonst, ja, kann ich noch sagen, dass ich für meine Sammlung mal wieder was gekauft habe, wobei ich da jetzt sogar so eine zweite Sammlung aufmache. Und zwar habe ich mir ein Auto gekauft, was dein Formel-1-Auto of all time ist, was auch für mich eines der schönsten Formel-1-Autos aller Zeiten ist. Und zwar Renault R25 von Fernando Alonso. Seinen ersten WM-Wagen von Renault aus dem Jahr 2005 habe ich mir geholt, aber nicht die Standard-Edition, sondern von der Edition Brasilien Grand Prix, die limitiert ist, mit einer ja, mit der Fahrerfigur von Alonso, die dort eine Jubelbewegung macht. Habe ich sehr, sehr günstig mir erschlichen und erkauft. Und ja, was meine ich mit zweiter Sammlung? Ich rede ja hier oft im Podcast auch darüber, dass ich eine, ja, würde ich mittlerweile sagen, relativ große Ferrari-Sammlung habe, also 2 Vitrinen komplett pickepacke vollgepackt habe mit Ferrari-Sachen, Helm, Modellautos, Autogramm, was auch immer. Dazu habe ich noch eine andere, habe ich noch einen großen Tisch, wo hauptsächlich Straßenmodellautos von Ferrari stehen. Und ich habe mir so gedacht, dass ich jetzt halt erstmal mir so eine zweite Sammlung auch mal aufmachen werde, weil ich bin natürlich an erster Stelle Ferrari-Fan, aber danach kommt dann, also ich bin ja auch großer Formel-1-Fan. Es gibt, finde ich, so viele schöne Autos und schöne Helme in der Geschichte. Und die
mal so ein bisschen was Neues ausprobieren, weil ich halt bei Ferrari, ich sag mal so, ich habe jetzt natürlich nicht alle Modellautos da
besonders möglich zu haben oder alle Modellautos, die ich haben will, aber ich habe jetzt so viele Sachen und erstmal habe ich alles gekauft, was ich mir kaufen wollte. Ich habe die ganzen Wärmeautos von Schumacher, Helm von Schumacher, mehrere Helme von Leclerc, von Vettel, Modellautos von Raikön, von Sainz Helm, von oder Modellautos, Autogramme von all den Fahrern, limitierte Sachen und so weiter. Also ich, in Le Mans Sieger habe ich, also ich habe so viele Sachen in meiner Sammlung, auch Straßenautos F40, F50, dass ich mir jetzt erstmal sage, so, ich habe jetzt erstmal so meine Sachen, die ich unbedingt haben wollte von Ferrari, habe ich jetzt erstmal. Ich werde natürlich auch noch den SF23 auch noch kaufen und auch noch Special-Helme von Leclerc von dieser Saison. Also was die Saisons angeht, werde ich immer noch die Sachen von Ferrari kaufen und werde mir auch zwischendrin auch immer mal Ferrari-Sachen kaufen. Aber erstmal wollte ich jetzt meine neue Sammlung aufmachen und ja, was Neues mal so ein bisschen ausprobieren, neue Autos mir kaufen, weil ich halt einfach, auch einfach finde, es sieht einfach, glaube ich, sehr, sehr cool aus, wenn ich in, ich habe so ein relativ großes Zimmer, mit, also das ist mein Mittelzimmer so, da stehen noch meine Vitrinen drin. Wenn ich da noch einen Raum, wenn ich da in dem Raum noch an einer anderen Stelle halt nochmal andere Formel 1 Sachen drin habe, dass ich dann halt einfach, ja, meine Sammlung habe und ja, das nur so am Rande, das wollte ich nur mal kurz erwähnen, weil das so ein bisschen Highlight war, weil ich das Modellauto wirklich für sehr, sehr wenig Geld ja, mir gekauft habe.
Ja, bei mir war es eigentlich ja, vollgepackt mit Arbeit, du hast es gesagt. Dann noch, ja, der Trip nach Osnabrück war natürlich aus meiner Sicht sehr erfolgreich, werden wir aber auch gleich noch genauer drüber reden. Und ja, ansonsten viel zu tun mit Arbeit und so, Training natürlich auch. Und ja, ansonsten war, glaube ich, jetzt nichts viel Spannendes, was sonst noch passiert ist. Und ja, und dann würde ich sagen, kommen wir zu Prediction. Und ja, ich würde jetzt mal so böse formulieren, aber es heißt ja immer so schön, der Verlierer fängt an. Deshalb, ja, würde ich sagen, lasse ich dir den Vortritt mit deinem ersten Tipp. Ich würde sagen, wir machen es immer wieder abwechselnd. Ja. Ich bin gespannt, was du getippt hast. Ich muss sagen, so kannst du ja auch mal sagen, was so dein Gefühl ist. Ich habe irgendwie so ein bisschen das Gefühl, dass die Tipps sehr ähnlich sein werden, weil ja. Ich habe auch, also ich habe, es ist irgendwie ein bisschen anders, glaube ich, als in den letzten Jahren, wo auch da mal so eine Mannschaft war, wo wir uns komplett unterschieden haben oder so. Das Gefühl irgendwie, weil ich habe mir jetzt schon auch ein paar Predictions von anderen Menschen angeguckt. Also man sieht ja immer wieder auf TikTok, YouTube oder so, so Predictions vor der Saison. Und da habe ich mir mal so ein paar angeguckt, 3, 4. Und ja, ich habe schon gesehen, dass da die Leute, die Mannschaften eigentlich alle ziemlich gleich eingeschätzt haben und ähnlich wie ich. Und ich denke auch, dass wir uns diesmal gar nicht so krass unterscheiden werden. Deshalb bin ich sehr gespannt, was du tippst.
Ja, also ich glaube, mein erster Pick ist auch ein ziemlich offensichtlicher Pick. Denn ich setze ja, die Darmstädter auf den 18. Platz. Sie waren letztes Jahr oder letzte Saison die erste Mannschaft, die aufgestiegen ist. Am vorletzten Spieltag haben sie dort den Aufstieg klargemacht, sind allerdings ja nicht Meister geworden, weil sie das letzte Spiel am letzten Spieltag verloren haben und die Heidenheimer gewonnen haben. Und ja, ich glaube halt einfach, dass der Kader, ich habe mich mit dem Kader nicht ganz so krass befasst, aber ich habe natürlich auch letztes Jahr ein paar Spiele gesehen, einfach nicht reif genug ist für die erste Mannschaft. Die haben jetzt nicht so einen Spieler, wo man auch so sagt, der kann da die wirklich ja, zum Klassenerhalt schießen oder sie haben auch nicht so einen richtigen Leader. Sie haben natürlich mit Thorsten Lieberknecht einen sehr erfahrenen Bundesliga-Trainer, der unter anderem ja auch schon in Braunschweig in der ersten Liga war. Ja, finde ich einen guten Trainer, sehr, sehr sympathisch. Allerdings glaube ich halt einfach, dass der Kader nicht einfach erstligatauglich ist, da man auch, ja, mehr oder weniger, glaube ich, ein bisschen überraschend letztes Jahr aufgestiegen ist, weil man einfach eine sehr, sehr starke Hinserie gespielt hat, dann einfach diesen Run hatte und ja, dann konnte man das Ganze halt einfach auch am Ende hat man ja sehr, sehr viele Matchspiele, ich glaube, man hat sogar noch 2 Matchspiele vergeben zum Aufstieg, einfach, ja, ich weiß nicht, ich glaube, ich habe einfach nicht so das Gefühl, dass die Darmstädter einen stark genugen Kader haben, um die Liga zu halten, deswegen sehe ich sie auf Platz 18.
Ja, da haben wir schon das erste Gleiche, also ich sehe den SV Darmstadt auch auf Platz 18. Ich sehe es ähnlich. Ich finde, die haben jetzt nicht wirklich viel auf dem Transfermarkt gemacht, was mich irgendwie überzeugt hat oder so. Es gab jetzt gar nicht so wirklich den Transfer, den sie jetzt getätigt haben. Ja, und wie du auch gesagt hast, also es war jetzt keine grundsolide oder starke Saison, die die Darmstädter letztes Jahr gezeigt haben. Sie haben so ein bisschen von den anderen profitiert auch und haben ja auch, wie du gesagt hast, vor allem zum Ende hin auch ordentlich eigentlich gestrauchelt und hatten eher Glück eigentlich, dass sie aufgestiegen sind. Und ja, jetzt auch im DFB-Pokal, auch wenn sowas natürlich mal passieren kann. Aber einen 3-0 gegen Homburg, ich weiß gar nicht, ob die vierte oder sogar fünfte Liga spielen, das ist schon happig. Natürlich, es gibt jedes Jahr die Bundesligisten, die gegen so eine Mannschaft rausfliegen, aber mit 3-0, das ist schon hart. Und ja, ich muss einfach sagen, ich sehe die Darmstädter nicht da. Ich denke, sie werden einen sehr, sehr schweren Start haben. Sie werden, denke ich, das ein oder andere Heimspiel haben, wo sie von der Stimmung getragen werden am Böllenfalltor und auch den einen oder anderen Punkt mitnehmen können. Und ja, aber ansonsten, ich sehe die Darmstädter da jetzt zum aktuellen Zeitpunkt nicht so wie andere Aufsteiger, die es dann vielleicht wie der SV Werder Bremen zum Beispiel letztes Jahr oder so geschafft haben, in der Liga zu bleiben. Deshalb ist auch Darmstadt auch mein Platz 18.
Ja, mein Platz 17 ist eigentlich ein Verein, den ich ja, sehr gerne mag und die ich auch letztes Jahr schon auf den Platz getippt habe. Und ich hoffe, sie belehren mich wieder mal eines Besseren. Und zwar habe ich dort den VfL Bochum, die, ja, ich glaube, den wohl schlechtmöglichsten Einstieg in die Saison hatten, ohne dass die Bundesliga auch begonnen hat. Denn sie sind im DFB-Pokal gegen Arminia Bielefeld rausgeflogen, die sich ja auch eigentlich im desolaten Zustand befanden nach dem Abstieg letztes Jahr. Die sind ja auch direkt mit der Niederlage in die dritte Liga reingestartet. Und ja, in der Vorbereitung kein Spiel gewonnen, gegen unter anderem Luton und Düsseldorf verloren. Ja, ich sehe die Bochumer leider ja nicht ganz so stark. Ich habe ja auch, oder wir haben ja zusammen auch den Pokalauftritt gesehen in Bielefeld, und das war eigentlich sehr, sehr wenig von der Mannschaft. Man hat sich da eigentlich mehr oder weniger in letzter Minute auch noch überhaupt in die Verlängerung geschossen. Dann ja, im Elfmeterschießen ist natürlich immer so eine Glückssache, aber da hatten die Spieler ja wenig Nerven, und alles in allem, finde ich, sind sie auch nicht gerade zu 100% unverdient rausgeflogen. Von der ersten Halbzeit haben sie es sehr, sehr gegen Bielefeld schwer getan. Ja, ich sehe es halt auch einfach so, dass sie sich halt wie letztes Jahr eigentlich auch schon wieder über die Phasen in der Liga halten müssen. Allerdings glaube ich nicht, dass man diese Phasen wieder so haben wird wie letztes Jahr. Letztes Jahr hatte man im Frühjahr so eine Phase, wo man, glaube ich, wirklich 5 Spiele oder 6 Spiele hintereinander ungeschlagen war. Nachdem man ja auch schlecht in die Saison gestartet war, hatte man diese Serie auch zwischendrin. Allerdings sehe ich halt einfach nicht, dass sie die Liga zum dritten Mal in Folge halten werden. Letztes Jahr war es ja auch schon ja relativ knapp, da hat man es auch erst am letzten Spieltag entschieden. Und wenn man mal sieht, die anderen Mannschaften, die da drunter waren, wie zum Beispiel der VfB Stuttgart, die, glaube ich, ja, an die nochmal zulegen werden im Gegensatz zur letzten Saison, sind dann einfach am Ende des Tages stärker, und deswegen tippe ich die Bochumer auf einen 17. Platz.
Ja, auf dem 17. Platz habe ich den zweiten Aufsteiger, die Heidenheimer. Und dazu muss ich sagen, ich schätze die Heidenheimer, also ich traue eigentlich Heidenheim deutlich mehr zu als den Darmstädtern. Bei ihnen kann ich mir schon deutlich eher vorstellen, dass sie es irgendwie schaffen, die Liga zu halten, weil sie einfach so eine eingespielte Truppe sind. Sie haben in der zweiten Liga seit Jahren um den Aufstieg gespielt, ist immer knapp verpasst, aber das Konstrukt da in Heidenheim, das passt einfach und meiner Meinung nach ist das eine Mannschaft, die es definitiv schaffen kann, über eine Saison in der Liga zu bleiben. Ja, trotzdem, also ich habe mich extrem schwer getan, sie jetzt auch auf den Abstiegsplatz zu tippen, aber irgendwie muss ich sagen, dass ich von den Mannschaften aus der ersten Liga, die nicht, also die Liga gehalten haben, dann doch irgendwie die anderen ein Stück trotzdem noch irgendwie besser sehe, um in irgendwie nicht, ich habe mir eher jetzt gedacht, dass Heidenheim absteigt. Es war einfach eine reine Gefühlsentscheidung. Sie haben es eigentlich gut gemacht jetzt im DFB-Pokal zum Auftakt, haben es genauso gemacht, wie das ein klarer Favorit im DFB-Pokal spielen muss. Das hat mir sehr gut gefallen, was sie dort gemacht haben. Aber ich weiß nicht, ob ihr Kader von der individuellen Stärke auch in der Bundesliga dann da so mithalten kann. Wird extrem schwer, aber machbar. Also Heidenheim ist für mich meiner Meinung nach nicht komplett abgeschrieben. Sie können es definitiv schaffen. Aber ich habe sie jetzt trotzdem auf Platz 17 getippt und somit gehen beide Aufsteiger laut meiner Prediction wieder runter.
Ja, ich sehe die Heidenheimer auf dem Relegationsplatz und zwar auf dem 16. Platz. Ich glaube, dass sie ja, das besser machen werden als die Darmstädter, weil sie vor allem halt einfach diesen einen Top-Spieler in Anführungszeichen haben, den die Darmstädter nicht haben, und zwar Tim Kleindienst, der letztes Jahr Torschützenkönig in Liga 2 wurde. Ich glaube auch, dass er in der Bundesliga die ein oder andere Bude machen wird und somit ja, die Heidenheimer auf Platz 16 schießen kann. Was, glaube ich, schon mal an sich ein Erfolg wäre, wenn sie nicht direkt wieder runtergehen würden in ihrer ersten Bundesliga-Saison. Sie haben mit Frank Schmidt einen sehr, sehr sympathischen Trainer, der schon, ja, ich weiß gar nicht, wie lange im Verein ist, also über 12, 13 Jahre auf jeden Fall. Das ist jetzt ja auf jeden Fall der Riesenerfolg gewesen, nachdem man ja 2020 knapp das heißt in der Relegation an Werder Bremen gescheitert ist und den Aufstieg nicht geschafft hat. Und ich bin mal gespannt, wie sie es angehen werden. Sie haben natürlich nicht die Ressourcen, wie es andere Vereine haben, haben ein sehr, sehr kleines Stadion, auch nicht, glaube ich, so die größte Fanbase, um ehrlich zu sein, weil es halt auch einfach ein Verein ist, der, glaube ich, noch vor 20 Jahren in der Regionalliga gespielt hat. Aber ich glaube, dass sie einfach den Zusammenhalt in der Mannschaft haben. Wie gesagt, sie haben mit Frank Schmidt einen tollen Trainer. Und ich glaube, dass sie ja, die Liga vielleicht halten können. Man weiß natürlich nie, gegen wen sie in der Relegation spielen. Wenn sie gegen HSV spielen, haben sie sehr, sehr gute Chancen. Aber ja, keine Ahnung. Ich glaube, das ist auch immer verfrüht zu sagen, ob man in der Relegation die Klasse halten wird. Deswegen, ja, rechne ich damit, dass die Heidenheimer ordentliche Möglichkeiten haben, die Liga zu halten. Auch wenn sie es nicht direkt schaffen werden, glaube ich.
Ja, definitiv. Also ich habe mich da auch extrem schwer getan. Ich habe mich für dieselbige, also für dieselben Mannschaften entschieden, aber halt genau umgekehrt im Gegensatz zu dir. Ich habe den VfL Bochum auf Platz 16. Ich denke, dass die Bochumer am Ende es wieder schaffen, nicht direkt abzusteigen. Und ja, natürlich, der DFB-Pokalauftritt war jetzt nicht so gelungen. Dazu muss man aber auch sagen, dass sie da vor allem in der einen Phase, wo sie dann auch die zwei Tore gemacht haben, gekriegt haben, das Spiel verloren haben. Danach sah es eigentlich gut besser aus und man hat auch sich viele Chancen kreiert. Beim VfL Bochum ist meiner Meinung nach so ein bisschen das Problem der Stürmer. Also ich finde, beim VfL Bochum hat man ein extremes Stürmerproblem. Man hat Hofmann vorne im Sturm, aber irgendwie finde ich, ist das meiner Meinung nach einfach kein Bundesliga-Stürmer. Also klar, er hat dann zum Ende der letzten Saison doch hier und da mal seine Türchen gemacht. Ich glaube, er hat am Ende 8 Tore oder so. Also am Ende hat er schon gut genetzt. Aber über die Saison über, vor allem zum Anfang hin der Saison, hat ihn einfach vorne dieser Spieler gefehlt, der die Tore macht, den so eine Mannschaft eigentlich meistens braucht, wie zum Beispiel Heidenheim hat mit Tim Kleindienst. Das ist ein kopfballstarker Spieler zum Beispiel, der kann, wenn es in der Mannschaft passt, auch in der ersten Liga seine Tore machen. Da brauchst du nicht so viel individuelle Klasse. Wenn die Flanken kommen, dann macht der Typ auch seine Buden. Und das, finde ich, fehlt so ein bisschen beim VfL Bochum. Aber trotzdem denke ich, dass man eine gute Truppe beisammen hat. Man hat den einen oder anderen guten Transfer gemacht, wie zum Beispiel Witek oder Daschner, finde ich zwei sehr interessante Spieler, die man bei Bochum geholt hat. Muss man abwarten, aber ich denke, die Bochumer schaffen es wieder knapp, aber es wird trotzdem der Relegationsplatz, weil ich einfach finde, ich sehe keine Mannschaft da schlechter als den VfL Bochum und man hat jetzt doch dann nicht den besten Kader und deshalb sehe ich den VfL Bochum auf Platz 16.
Okay, dann komme ich mit meinem 15. Platz und zwar ja in FC Augsburg, die irgendwie wieder von der Schippe springen werden. Ich weiß nicht warum, aber irgendwie schaffen sie es jedes Jahr, die Klasse zu halten. Es ist, finde ich, wirklich unfassbar, wie sie das immer schaffen, aber irgendwie schaffen sie es immer, obwohl sie eigentlich so einen schlechten Kader haben. Ja, schaffen sie es wirklich jedes Mal irgendwie dort dem Abstieg im letzten Film, im letzten Film, in letzter Sekunde von der Schippe zu springen. Sie haben sich verstärkt, unter anderem mit Sven Michel, der von Union Berlin kam, den ich persönlich für echt einen guten Spieler halte. Also der macht halt einfach immer seine Tore, hat immer als Joker sehr gut funktioniert bei den Augsburger, bei den Berlinern. Und das ist unter anderem ein Spieler, der ja schon einige Bundesliga-Tore gemacht hat, der Erfahrung hat, der den Augsburgern auf jeden Fall weiterhelfen kann, vor allem nach dem Abgang von Niederlechner im vergangenen Winter. Ist das, glaube ich, ein guter Ersatz. Allerdings ist man schlecht in die Saison reingestartet. Man hat, ja, muss man eigentlich sagen, im Derby gegen Unterhaching im Pokal 2-0 verloren gegen eine Mannschaft, die in der vierten Liga spielt. Oder? Spielen die
Nee,
vierte oder
dritte.
dritte? Spielen dritte Liga, okay.
Sind
Die
aufgestiegen.
sind wieder aufgestiegen, ja, weil letztes Jahr weiß ich auf jeden Fall, dass sie nicht dritte gespielt haben. Ja, ist auf jeden Fall ein schwacher Start, aber ich glaube, irgendwie werden sie wieder die Klasse halten, weil sie es immer tun.
Ja, selben Tipp habe ich, FC Augsburg. Ich werde Augsburg immer in diese Region tippen, nicht weiter oben, nicht weiter unten. Also Platz 14, 15 wird für den FCA eigentlich jedes Jahr, egal wie scheiße man denkt, sie sind. Ja, ich muss eigentlich sagen, das habe ich, wenn man sich mal so die Namen durchliest, hat der FCA eigentlich gar nicht so einen schlechten Kader. Ich meine, man hat sich mit Finn Dahmen meiner Meinung nach einen guten Torwart geholt, der, wenn Zentner verletzt war, bei Mainz eigentlich immer einen sehr guten Job gezeigt hat. Dann hat man eine Innenverteidigung mit Robbeleo, Oxford, ja, okay, der ist verletzt, und Udokai. Ist auch nicht schlecht. Im Mittelfeld hat man, dann hat man zum Beispiel auch noch einen Gummi, einen Jago, einen Pedersen. Im Mittelfeld hat man einen Dorsch, einen, wie hieß der nochmal mit Vornamen? Arne Meyer und Elvis Rexbitschei, was auch keine schlechten Spieler sind. Und vorne hat man Michel, wie du angesprochen hast, dazu geholt. Und zudem hat man ja auch noch einen Berisha und einen Demirovic, das jetzt auch keine schlechten Namen eigentlich sind. Also, wenn man das eigentlich mal so durchgeht, hat der FCA eigentlich gar nicht mal so einen schlechten Kader. Also, ein Demirovic zum Beispiel ist meiner Meinung nach ein richtig geiler Stürmer, der seine Tore machen kann. Hat er ja auch bei Freiburg gezeigt und hat er auch dieses Jahr bei Augsburg letztes Jahr bei Augsburg gezeigt. Ich weiß gar nicht, wie viele Tore er am Ende hatte, aber er hat auf jeden Fall hier und da immer mal genetzt. Mergin Berisha, auch kein schlechter Spieler, hat auch seine Momente gehabt in der Saison. Aber das Problem beim FCA ist einfach, glaube ich, dann irgendwie, dass es nicht ganz zusammenpasst. Und wie du gesagt hast, gegen Unterhaching, das war gar nicht. Und ja, die Augsburger. Letztes Jahr hatten sie ja sogar einen richtig krassen Start, glaube ich. Sie haben, glaube ich, einen Vereinsrekord ausgestellt unter Enrico Maaßen da am Anfang der Saison. Da hatten sie, glaube ich, einen richtig starken Start, wenn ich das so in Erinnerung habe. Richtig in Erinnerung habe. Und ja, dann ging es bergab und vor allem am Ende der Saison. Man war ja eigentlich schon, glaube ich, 5 Spieltage vor Schluss, war man ja eigentlich schon sicher gerettet. Und dann konnte man den Matchball einfach nicht reinmachen und wäre am Ende fast noch irgendwie in die Relegation gekommen. Also, das war schon echt sehr, 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 sehr riskant von den Augsburgern, was sie da zum Ende der Saison gemacht haben. Aber ja, ich bin gespannt. Ich sehe die Augsburger auf Platz 15.
Ja, okay, dann auf Platz 14 sehe ich eine Mannschaft, die heute spielt, und es ist nicht Bayern München, es ist Werder Bremen, die, glaube ich, den Klassenerhalt erneut schaffen werden. Etwas anderes oder von etwas anderem zu reden oder von etwas anderem zu träumen, wäre, denke ich, falsch. Man ist zwar gut in die Saison reingestartet und dann mit diesem furiosen Auswärtssieg in Dortmund. Allerdings war man vor allem in der Rückrunde sehr schwach. Man hat aus den letzten 9 Partien nur noch eine gewonnen und konnte dann mit einem 1-1 gegen den FC ja den Klassenerhalt sichern. Ah, ich glaube, mit dem Kader muss man auch irgendwie wieder versuchen, die Klasse zu halten. Ich glaube, das wird man auch schaffen. Man hat mit Niklas Füllkrug, der stand jetzt ja bei Werder Bremen, bleibt immer noch ein Top-Stürmer, der Nationalspieler ist, der, glaube ich, auch dieses Jahr, wenn er verletzungsfrei bleibt, wieder einige Tore schießen kann. Zusammen mit Marvin Ducksch da vorne hat man eine tolle Doppelspitze. Allerdings sehe ich auch schon wie in den letzten Jahren die Probleme bei Werder eher in der Defensive. Sie haben immer spektakulären Fußball geboten, aber sie haben immer so viele Gegentore kassiert. Also man muss sich halt einfach defensiv, finde ich, bei Werder Bremen noch weiter verbessern. Man setzt da eher auf Holzfuß als auf Edeltechniker. Man hat auch jetzt wieder gesehen im Pokal, 3 Tore gegen den Drittligisten kassiert, natürlich in Unterzahl, aber ja, das darf trotzdem, finde ich, nicht passieren. Amos Pieper da mit einer ja, sehr, sehr dämlichen Notbremse, und ja, man spielt halt oft ja mit einer Fünferkette, aber ich finde auch Nicker Schacht in der Dreier-Innenverteidigung. Aber wenn ich mir Veljkovic und Amos Fieber teilweise angucke, die machen so viele individuelle Fehler, die, glaube ich, auch dieses Jahr wieder geschehen werden. Deswegen, ja, sehe ich Bremen in Anführungszeichen nur auf Platz 14, was, denke ich, aber trotzdem immer noch okay wäre. Das Ziel von Werder muss es erstmal sein, die nächsten paar Jahre konstant in der Liga zu bleiben und dann vielleicht mal wieder ja, einen soliden Neustart zu bilden. Oder dass man jetzt diesen Neustart bildet, ein paar Jahre solide in der Liga bleibt und sich dann Stück für Stück wieder nach vorne ranarbeitet. Weil wenn man eigentlich mal so drüber nachdenkt, wie es Werder Bremen, schon einer der Top 5, Top 6 Vereine der Bundesliga-Geschichte. Und ich glaube, deren Ziel kann es nicht auf Dauer sein, immer nur den Klassenerhalt zu schaffen.
Ja, ich habe auf Platz 14 den VfB Stuttgart und ich glaube, das war mit die schwerste Mannschaft, die ich einschätzen muss. Also so vor 3, 4 Wochen dachte ich, boah, der VfB hat es dieses Jahr richtig schwer. Ich glaube, die werden es nicht schaffen. Ich glaube, ich sehe die richtig schlecht. Dann vor 2 Wochen habe ich nochmal so drüber nachgedacht und dachte mir, ach, eigentlich ist das gar nicht so schlecht, was die da haben. Und jetzt, nachdem dann Endo wieder, nachdem Endo den VfB nach Liverpool verlassen hat, kurz vor der Saison, vor 2 Tagen, glaube ich, sehe ich sie irgendwie wieder, habe ich irgendwie wieder ein anderes Meinungsbild zum VfB. Und ich denke, dass es dann doch nicht diese Saison wird. Also man hat ja eigentlich keinen schlechten Kader, will man sagen. Man hat es geschafft, Guirassy und Mavropanos zu halten. Sosa ist auch immer noch da. Vor allem Sosa und Mavropanos, so Spieler, die eigentlich schon jede Transferphase weg sein sollten, sind immer noch da. Guirassy hat man auch oft gehört, dass er da weggeht. Jetzt ist er immer noch da und wird, denke ich, auch da bleiben. Dann hat man sich Undav gekauft, von dem ja sehr viele sehr, sehr viel halten. Aber ich glaube, dass Wataru Endo da eine Riesenlücke reißen wird im Mittelfeld. Ich glaube, dass der Abgang kurz jetzt vor der Saison den Stuttgartern sehr, sehr schwer wiegen wird. Und er hatte eine ganz wichtige Rolle letztes Jahr im Stuttgarter Spiel. Und ich glaube, der wird den Stuttgartern massiv fehlen. Deshalb wird es ja kein Abstieg, aber ich glaube auch keine gute Saison. Und ja, dann muss man mal abwarten, was jetzt da vielleicht noch transfertechnisch passiert. Es sind ja noch Gespräche um Ito, glaube ich, anlaufen, der auch wichtig ist in der Verteidigung beim VfB. Bin ich mal sehr gespannt, wie sich das noch entwickelt. Aber ich glaube, dieser Endo-Transfer, der tat in Stuttgart dann schon sehr weh. Und ich sehe sie trotz der eigentlich guten Transfers, die sie getätigt haben, auch mit Nübel im Tor, bin ich sehr gespannt, was der übrigens zeigt. Also er hat sich ja nicht so glücklich aus der Bundesliga verabschiedet, hatte dann in Monaco die Stammposition inne, war, glaube ich, auch dort mal so, nie so wirklich gut, nie so wirklich schlecht. Und ich bin gespannt, wie er es jetzt beim VfB schaffen kann. Ich glaube, sein Image ist in Deutschland nicht so gut, aber ich bin gespannt, ob er es vielleicht aufbessern kann beim VfB.
Ja, dann auf Platz 13 ist bei mir der VfB Stuttgart. Wie du schon angesprochen hast, eine Mannschaft, die, finde ich, sehr, sehr schwierig zu predikten ist. Ich glaube allerdings, dass man mit Hoeneß einen sehr guten Trainer hat, der auch, als er dann kam, die Stuttgarter zum Klassenerhalt geführt hat. Die Relegationsspiele hat man beide ja sehr, sehr überzeugend gewonnen. Aber jetzt der Abgang von Endo in Richtung Liverpool schmerzt natürlich sehr. Und da muss man gucken, wie man den irgendwie kompensieren kann, ob man noch mal aktiv auf dem Transfermarkt wird, bleibt abzuwarten. Allerdings glaube ich, dass Stuttgart nach 2 sehr, sehr turbulenten Jahren, in denen man dem Abschied noch gerade so von der Schippe gesprungen ist, dieses Jahr wieder stabiler sein wird und dass man vorne mit Guirassy, den man ja da hat, einen Stürmer, der ja viele Tore schießen kann. Und die Stuttgarter werden, glaube ich, eher eine ruhige Saison spielen nach 2 eher ja, Auf- und Ab-Saisons, also 2022 war ja am letzten Spieltag mit dem Tor von Endo gegen Köln, ja, hat man den direkten Klassenerhalt gesichert und jetzt in der Relegation gegen HSV. Was war im Endeffekt deutlich, allerdings kann man, glaube ich, nie von einer ruhigen Saison sprechen, wenn man in der Relegation landet. Deswegen glaube ich, dass man auch einen Kader, der stark genug ist, um dieses Jahr mal etwas weiter weg von den Abstiegsrängen ist.
Ja, und ich glaube, wir haben schon angedeutet, dass unsere Predictions laut unserem Gefühl sehr, sehr ähnlich sind. Und das merkt man ja auch in den ersten. Also, wir hatten noch keine Mannschaft jetzt in den ersten 13, die der andere nicht hatte. Denn ich habe auf Platz 13 auch den SV Werder Bremen. Ich muss sagen, also, sie hatten letzte Saison richtig starke Phasen und richtig schwache Phasen. Vor allem zum Anfang der Saison waren sie richtig gut. Dann wurde es immer so ein bisschen so lala. Oftmals wurde Bremen ja auch ein bisschen zu hoch gelobt. Ich glaube, dieses Jahr wird es in Bremen zwar auch wieder eine gute Saison. Also man muss ja, irgendwie ist das bei mir so ein bisschen aus dem Kopf raus, aber sie sind ja auch erst letztes Jahr aufgestiegen. Das muss man ja auch mal in den Kopf sich immer wieder rufen. Und deshalb ist der Platz 13 im zweiten Jahr, was ja bekanntlich das schwierigste Jahr nach dem Aufstieg ist, ist immer noch gut. Und trotzdem glaube ich nicht, dass die Saison so rosig wird wie die letzte Saison. Es hat jetzt zum Anfang direkt mal gekracht, auch wenn man da sagen muss, wie wäre es gewesen, wenn man nicht so früh so eine dumme rote Karte gekriegt hat. Du hast es auch schon gesagt, die Verteidigung von Bremen überzeugt mich auch nicht sonderlich. Ganz im Gegenteil zum Sturm, wo man mit Niklas Füllkrug, glaube ich, einen Spieler hat, der auch dieses Jahr wieder seine Tore machen wird, wenn er nicht noch irgendwie geht und sich nicht verletzt. Dann hat man mit Bremen ja, glaube ich, so als erster Bundesligist in dieser Sommertransferphase das erste große Ausrufezeichen gesetzt. Also ich glaube, das war so der erste richtig große Wechselverkündung, die man da gemacht hat mit auf einmal Naby Keita zu Bremen. Da gab es ja den riesen Aufschrei. Ein paar Wochen später hat er sich dann schwer verletzt und wird jetzt erstmal nicht spielen können. Muss man auch generell abwarten. Natürlich hat er das Zeug und ist ein krasser Spieler. Das hat er früher bei Leipzig gezeigt. Aber er ist jetzt verletzt, kommt dann aus einer Verletzung zurück. Ihm fehlt komplett die Spielpraxis. Ich weiß nicht, ob er in dieser Saison so wirklich die Leistung bringen wird für Bremen, die man sich vielleicht erhofft hat. Ich glaube, das wird sehr, sehr schwer. Und ansonsten, man hat in Bremen defensiv einen sehr, sehr schwachen Kader, aber offensiv einen sehr, sehr starken Kader, finde ich. Und ja, die Offensive vor allem wird es vermutlich das eine und das andere Mal rausreißen. Und deshalb sehe ich Bremen so als erste Mannschaft nicht so im engeren Abstiegsrennen und denke, dass sie eine grundsolide Saison spielen. Aber es wird schon lauter in Bremen, als das ja, im vergangenen Jahr der Fall war.
Ja, dann bei mir auf Platz 12 ist der FSV Mainz 05, die Mannschaft, die dem FC Bayern ja so ein bisschen zur Meisterschaft verholfen hat am letzten Spieltag der vergangenen Saison. Ja, sie sind auch ja, ein bisschen holprig in die Saison gestartet mit einem 1-0-Sieg in Elversberg im DFB-Pokal, der auch glücklich war, der durch einen Elfmeter zustande kam, der niemals einer war. Und hatten sie auch nochmal sehr Glück in den letzten paar Minuten, denn die Elversberger hatten dort ja 200-prozentige, die sie liegen lassen haben letztes Jahr. Ja, waren die Mainzer sehr, sehr stark, haben nur knapp die europäischen Plätze verpasst, nämlich um 4 Punkte nur, waren am Ende Neunter, haben vor allem eine sehr, sehr starke Rückrunde gespielt. Wie gesagt, mit dem Unentschieden in Dortmund, mit einem Sieg zu Hause gegen den FC Bayern, haben sie dort wieder Beweis gestellt, dass sie eine Mannschaft sind, mit der man rechnen muss dieses Jahr. Allerdings sehe ich sie dieses Jahr nicht ganz so stark. Also natürlich kann man noch nicht so ganz viel auf einen DFB-Pokal ja, Spiel geben vor der Saison. Es gab auch schon Mannschaften, die sind in der ersten Pokalrunde rausgeflogen und haben danach die Meisterschaft gewonnen. Aber ja, ich glaube, dass Mainz einfach auch ein bisschen getragen wurde von der starken Rückrunde letztes Jahr. Und deswegen sehe ich sie ein bisschen weiter unten. Also sie haben natürlich mit Onisivo unter anderem einen Top-Stürmer da vorne, der ja, sich das ein oder andere Tor machen wird. Aber jetzt am Wochenende haben sie mich einfach insgesamt nicht ganz so überzeugt. Ich habe mir auch ein bisschen was von der Vorbereitung angeguckt, das Video. Das hat mir auch nicht so ganz gefallen. Aber ja, mit Ajorg und Onisivo da vorne haben sie auf jeden Fall zwei Stürmer, die sie sicherlich ja, zum soliden Ligaverbleib bringen werden. Und sie werden dann so, ja, das hintere Mittelfeld anführen.
Ja, ich habe die Mainz auch auf 12 tatsächlich. Ich sehe das ähnlich, wie du gesagt hast. Also, man muss sich auch mal die letzte Saison angucken. Natürlich, klar, sie hatten diese starke Rückrunde, die auch wirklich gut war, wo sie echt starke Spiele dabei hatten. Aber sie hatten halt eben auch eine extrem schwache Vorrunde, also Hinrunde. Wo die Fans sich nicht mehr mit, also es waren ja kaum noch Fans in Mainz im Stadion, das hat sich an der Rückrunde alles wieder verändert, aber die Hinrunde war nicht so toll bei Mainz und auch sehr besorgniserregend. Und ja, der Angriff ist gut. Man hat vorne Onisivo, man hat Ajok, wie du gesagt hast, dann hat man einen Johnny Burkhardt, der leider immer noch verletzt ist. Muss man halt warten, wie der aus seiner Verletzung zurückkommt, war stark davor. Aber jetzt hat er dann doch, ist er auch schon sehr, sehr lang verletzt. Also fände ich schade, wenn so ein junger Spieler durch Verletzungen sein Potenzial nicht ausschöpfen kann, weil man muss sagen, der hat echt starke Leistung gebracht. Ja, dann haben sie noch einen Nelson Viper, den U19-Meister, der ja auch die Zukunft ist, der in jedem Spiel seine Minütchen eigentlich bekommt mittlerweile. Auch wenn es nur die letzte Minute ist oder so, dann hat man noch Lee im offensiven Mittelfeld, der sehr, sehr stark ist, der auch letztes Jahr mir immer wieder gut gefallen hat. Was bei Mainz ein Riesenproblem ist, ist die Abwehr, weil da sehe ich eigentlich so gut wie keinen. Also die Abwehr ist in Mainz wirklich meiner Meinung nach sehr, sehr schlecht besetzt. Man hat viele Verletzte. Man hat Sepp Vandenberg von Liverpool geholt, der ist gut. Aber ansonsten finde ich die Defensive bei Mainz vor allem das Problem. Und ich glaube einfach auch, dass dieser Bo Svensson-Fußball von Jahr zu Jahr ein bisschen berechenbarer ist. Und ich habe einfach auch nicht so wirklich das gute Gefühl beim FSV Mainz 05. Und ich denke, dass diese Saison zwar ja normal wird, man wird nichts mit dem Abstieg zu tun haben, aber ich glaube nicht, dass man ja die gute Saison spielen wird. Ich glaube, es wird krachen auf Mainz. Bo Svensson wird Trainer bleiben, denke ich. Das ist eine Identifikationsfigur. Ich denke nicht, dass, wenn es ein bisschen nicht läuft, dass man den da rauswirft. Und ja, dann bin ich sehr gespannt, wie es bei Mainz läuft.
Ja, dann kommen wir zum nächsten Verein auf meiner Liste, und zwar den ersten FC Köln. Ich sehe sie genauso wie letztes Jahr auf dem 11. Tabellenplatz. Es wird, glaube ich, einfach eine ähnliche Saison wie letztes Jahr, also mit natürlich ein paar Highlights, die man wieder haben wird, aber insgesamt, also wie unter anderem den Derby-Sieg gegen Leverkusen auswärts, aber ich glaube insgesamt, dass es einfach eine eher ruhigere Saison wird wieder für den FC. Man hat mit Luca Waldschmidt sich nicht sonderlich vorne verstärkt, hat man direkt ja auch gesehen gegen Osnabrück. Bleibt natürlich abzuwarten, was jetzt mit Jubicic ist, ob der bleibt. Also er soll jetzt ja im Kader sein, nach der Absage an Wolfsburg. Wir können ja auch noch mal kurz über das Spiel reden, was jetzt am Montag war in Osnabrück. Ich muss sagen, die Kölner haben mich nicht hundertprozentig überzeugt. Sie haben eine gute erste Halbzeit gespielt. Allerdings dann nach dem Führungstreffer von Benno Schmitz ja mehr oder weniger aufgehört, Fußball zu spielen. Der zweite Halbzeit war der VfL meiner Meinung nach die deutlich bessere Mannschaft. Haben dann auch verdient den Ausgleich erzielt durch einen Elfmeter, der berechtigt war. Und haben dann, sie haben dann dazu die letzte Entschlossenheit vielleicht zum 2-1 gefehlt. Waren natürlich auch teilweise dran, hatten dann, noch vor dem Ausgleich gab es eine Situation, wo ich glaube, es war Hübers fast ein Eigentor gemacht hat. Dann waren noch andere Situationen. Der erste Halbzeit hat Osnabrück auch schon durch einen Freistoß eine gute Chance. Und sie haben sich echt, haben einen guten Pokalkampf abgeliefert. War auch, finde ich, stimmungstechnisch her ein sehr, sehr starkes Spiel. War natürlich auch eine gewisse Hitze da drin. Also Osnabrück, der natürlich kurz vor der Halbzeit durch einen Sonntagsschuss von Benno Schmitz in Rückstand gerät, war natürlich nicht ideal. Dann ging es nach 19 Minuten in die Verlängerung, und ich muss sagen, ich hatte eigentlich das Gefühl, nach der sehr starken zweiten Halbzeit und der schwachen zweiten Halbzeit der Kölner, dass Osnabrück auf jeden Fall eine gute Chance hat, das Spiel für sich zu entscheiden. Allerdings gab es dann zwei Tore der Kölner in relativ kurzer Zeit, also zuerst durch Adamian und dann von Chabot. Ja, Tore, die ja auch irgendwo unglücklich sind, sage ich mal. Also beim 2-1 war es wohl knapp abseits von Uth vorher. Ich meine, bei keinem VAR, und das war eine Millimeterentscheidung, kann das mal passieren. Da mache ich dem Schiedsrichter auch keinen großen Vorwurf. War natürlich unglücklich, sage ich mal, dass der Ball dann halt erst von Kühn gehalten wird, dann am zweiten Pfosten gerät, Adamian dann da goldrichtig steht. Und dann das 3-1, ja, logisch, Osnabrück kriegt er den Ball nicht richtig gut rausgekehrt. Und das ist dann auch die Qualität von dem Erstligisten, dann halt einfach aus den Chancen oder aus den wenigen Chancen, die man hat, dann die Tore zu machen. Aber insgesamt, glaube ich, war es schon eine sehr, sehr starke Vorstellung vom VfL Osnabrück. Die haben sich nicht versteckt von dem Erstligisten. Ich denke mal, wenn man das mal ins Verhältnis setzt, Osnabrück ist letzte Saison jetzt aufgestiegen, sind jetzt frisch in der zweiten Liga, und sie haben gegen eine Mannschaft gespielt, die letztes Jahr noch international gespielt hat, mit eigentlich fast mehr oder weniger dem gleichen Kader. Also kann nichts sagen. Es war natürlich, am Ende hatten die Kölner einfach ein bisschen mehr Spielglück. Das ist nun mal so im Fußball. Natürlich hauptsächlich wäre das auch wirtschaftlich sehr, sehr gut für die Osnabrücker gewesen, einfach das Geld fürs Weiterkommen zu bekommen. Da ist natürlich immer ein bisschen unlucky, wenn man dann halt ja, einen Erstligisten bekommt als Zweitligist. Aber so ist der Fußball. Und nochmal auf den FC zurück. Ich bin mal gespannt, auch was Davy Selke macht, von dem ich ja wirklich überzeugt bin, also beziehungsweise überrascht bin, wie gut er letztes Jahr tatsächlich teilweise gespielt hat. Bin mal gespannt, was er jetzt in der vollen Saison zeigen wird. Hat ja unter anderem das Derby damals gegen Leverkusen entschieden durch einen Doppelpack. Hat auch, ich weiß gar nicht, wie viele Tore er gemacht hat. Ich glaube, 4 oder 5 hatte er gemacht in der Rückrunde. Ja, bleibt abzuwarten. Ich glaube, dass es eher wieder auch so eine Saison wie letztes Jahr wird. Eine ruhige Saison, in der es ja nicht wirklich nach vorne, aber nicht wirklich nach hinten geht.
Ja, also ich glaube, irgendwie müssen wir jetzt gleich mal uns irgendwie vorher absprechen und da irgendwas deutlich anders machen. Also ich habe auch auf 11 die Kölner. Vor allem, du hast mir gestern schon deine Prediction geschickt. Ich habe dich erstmal angekackt und habe sie mir gar nicht angeguckt. Ich habe sie mir gerade während der Folge mal so
Ich
zwischendurch
habe sie doch mal
angeguckt.
geändert. Ich habe sie
Du
doch mal
hast
geändert.
sogar noch einige Sachen geändert. Also es ist wirklich halt nicht mal so, dass wir irgendwie vorher wussten, was der andere tippt oder so.
Ja.
Und zum Beispiel Philipp hatte, glaube ich, auf der Prediction, die er mir vorher geschickt hat, Köln auf 13 oder so.
Ja, genau.
Und Bremen auf 10, glaube ich. Aber ja, ich habe auf 11 auch den FC. Und ich bin sehr gespannt, wie es bei Köln wird. Also ich muss sagen, ich glaube, dass man dies Jahr offensiv auf jeden Fall, also es könnte, ich kann es nicht sagen, aber ich glaube, es könnte sogar noch deutlich besser werden, weil man ist offensiv meiner Meinung nach dies Jahr deutlich stärker. Man hatte letztes Jahr, das war in vielen Spielen das Problem, dass man besser war, aber verloren hat oder unentschieden gespielt hat, weil man einfach vorne keinen hatte, der Tore gemacht hat. Aber man spielt jetzt mit einem Davy Selke, der eingespielt ist, der letztes Jahr ja irgendwann dann kam. Also irgendwann hat er sich dann so ein bisschen eingespielt und auch seine Türchen hier und da gemacht. Aber dieses Jahr hat er eine Vorbereitung mitgemacht. Er ist in die Mannschaft integriert. Das ist schon mal besser. Dann hat man einen Sagis Adamian, der eine sehr, sehr gute Vorbereitung gemacht hat, der letztes Jahr nicht mal mehr Platz im Kader gefunden hat und jetzt auf jeden Fall wieder Konkurrent sogar für Selke ist, so laut Baumgart. Also der muss echt richtig stark trainiert haben in der Vorbereitung, dass Baumgart so überzeugt von ihm ist, weil er wirklich ja in der letzten Saison irgendwann den komplett anderen Blick hatte. Also er hat ihn, also wegen ihm hätte er nicht mal mehr zum Training kommen brauchen, hatte man so ein bisschen das Gefühl. Und das finde ich echt krass, dass er da anscheinend so Werbung für sich im Training gemacht hat. Bin ich gespannt, wie er spielt. Im DFB-Pokalspiel hat er mir jetzt persönlich, was mir aufgefallen ist, dass er sehr, sehr viel geackert hat, aber mit Ball hat er mir jetzt noch nicht so gefallen. Da hat er dann eigentlich, natürlich, er war viel allein, aber hat dann doch immer den Ball wieder verloren. Aber trotzdem, er hat viel geackert, finde ich gut. Selke war ja angeschlagen, hatte kein gutes Spiel, wurde auch früh ausgewechselt, weil man da auch kein Risiko eingehen wollte. Dann hat man Waldschmidt geholt. Ich sehe es ein bisschen anders wie du. Okay, du hast die Vorbereitungsspiele auch nicht gesehen, aber klar gegen Osnabrück jetzt nicht so überragend, aber in den Vorbereitungsspielen eigentlich jedes Spiel ein Tor gemacht. Hat sehr, sehr gut mit Selke gematcht. Also da lief es eigentlich sehr, sehr gut zwischen den beiden und auch mit Waldschmidt in der Offensive. Also ich bin da schon halbwegs zuversichtlich, dass er was reißen kann diese Saison. Muss man natürlich auch abwarten, wie sich so ein bisschen so das entwickelt. Man hat Uth jetzt wieder zurück, der jetzt lange verletzt war. Bin ich gespannt, wie der wieder zurückkommt. Ist ein Spieler mit vielen Ideen, mit fußballerischer Klasse, der kann auch ordentlich was bringen. Also offensiv hat man jetzt wieder deutlich mehr im Angebot, wenn man sich überlegt, dass man letztes Jahr ein halbes Jahr mit Tigges gespielt hat, der, glaube ich, einen sehr, sehr schweren Stand beim FC dieses Jahr haben wird. Ich weiß auch nicht, wie lange er noch da bleiben wird. Also ich glaube nicht, dass so viel Platz noch für ihn da ist. Ja, also ich finde, man hat eine deutlich bessere Offensive. In der Defensive hat man Hübers und Chabot letztes Jahr aus dem Nichts eigentlich einen super Innenverteidiger-Duo geschaffen. Also ich weiß nicht, was mit Jeff Chabot passiert ist, aber für mich war das, als er am Anfang bei Köln war und auch fast nie gespielt hat, war das mit Abstand der schlechteste Verteidiger der Bundesliga, der irgendwie eine Chance auf ein Bundesligaspiel hatte. Also der war am Anfang so scheiße. Aber auf einmal, seit dem Spiel gegen Bayern, war er auf einmal der Beste. Und ich finde ihn auch auf jeden Fall eine deutlich bessere Personale als Lukas Kilian, der noch dahinter ist, der auch kein schlechter Spieler ist. Ja, rechts hat man Benno Schmitz und Rasmussen, dänischer Nationalspieler, bin ich auch gespannt, vom KRC Genk ausgeliehen. Auch der bin ich mal gespannt, was der ziehen kann. Links hat man Hector verloren, aber Lea hat Paquerada geholt. Ich liebe Jonas Hector und der gibt der Mannschaft extrem viel. Aber ich glaube sogar fußballerisch hat man sich dann da sogar verbessert am Ende des Tages, weil Lea Paquerada war Top-Vorlagengeber in der zweiten Liga. Er hat mir jetzt in den Vorbereitungsspielen nicht immer zu 100% gefallen. Er muss sich wahrscheinlich auch noch ein bisschen eingliedern. Aber ich glaube, dass er auf jeden Fall einiges auf dem Kasten hat und vor allem auch mit Flanken und so auf Selke auf jeden Fall ein perfekter Spieler für den FC ist. Also ich glaube, auch wenn man es oft sagt, glaube ich nicht, dass man da so viel einbüßen musste mit dem Hector-Abgang mit seinem Karriereende. Und ja, im Mittelfeld ist man ganz ordentlich. Da muss man sagen, Skiri tut schon sehr weh. Aber man hat ein sehr junges Mittelfeld mit Marcel und Ljubicic, denke ich mal. Ja, bin ich gespannt, wie es da aussieht. Und dahinter hat man dann auch noch einige. Olesen hat mir gut gefallen, eigentlich gegen Osnabrück. Dann hat man Christensen, auch einen Dänen, noch geholt. Bin ich sehr gespannt. Ja, auf den Flügeln hat man dann noch keins. Meiner ist festgesetzt. Jetzt kam gestern noch. Anscheinend soll der Transfer von Ali Du von Frankfurt, der früher auch bei Hamburg gespielt hat, auf der Zielgerade sein. Ein Laie mit Kaufoption soll es, glaube ich, sein. Bin ich sehr gespannt, ob das über die Bühne geht. Ist ein sehr schneller Spieler. Ich glaube, am Ball kann er nicht so viel, aber er ist auf jeden Fall schnell. das, was Köln eigentlich nie hat. Ja, bin ich gespannt, wie es da noch aussieht, wie sich das die nächsten Tage entwickelt. Und ja, da bin ich eigentlich sehr zufrieden mit dem Kader, muss man einfach abwarten. Also ich finde, in der Offensive hat man jetzt deutlich bessere Karten wieder, also eine bessere Ausgangsposition als letztes Jahr. Letztes Jahr hatte man eine extrem schlechte Ausgangsposition am Anfang des Jahres, auch wenn es sich dann ein bisschen verändert hat. Also ich bin gespannt, wie der FC läuft. Es ist meiner Meinung nach auch so eine kleine Wundertüte. Ich habe sie jetzt im Mittelfeld eingeordnet, aber es kann auch genauso gut vielleicht noch ein bisschen nach oben gehen oder nach unten. Wobei ich persönlich sagen muss, dass die Qualität oben dieses Jahr meiner Meinung nach echt richtig stark ist. Also wir haben da ein paar richtig starke Mannschaften, finde ich, die geile Transfers gemacht haben. Deshalb wird nach oben, glaube ich, eher schwer und deshalb habe ich sie auch auf 11 getippt und noch zum DFB-Pokal, muss ich ja auch noch was sagen. Da muss ich sagen, hat mir gar nicht gefallen, die Vorstellung. Es wäre absolut verdient gewesen, wenn Osnabrück weitergekommen wäre. Am Ende hat sich dann ja wahrscheinlich die individuelle Klasse dann am Ende ein bisschen durchgesetzt in der Verlängerung. Baumgart hat anscheinend in der 5-Minuten-Pause wieder die richtigen Worte gefunden. Der FC hat wieder angefangen, ein bisschen Fußball zu spielen, hat dann schnell 2 Tore gemacht und dann war die Messe auch gelesen. Aber ja, was man vor allem in der zweiten Halbzeit gezeigt hat, war meiner Meinung nach sehr, sehr schwach. Und auch in der ersten Halbzeit hat man natürlich Chancen gehabt, aber jetzt auch nicht die Chancen. Also, ja, ein eher schwächerer Auftritt von Köln, da muss man auf jeden Fall steigern. Aber wir kennen den FC gegen schwächere Mannschaften und vor allem im DFB-Pokal, das haben sie die letzten Jahre immer wieder gezeigt, wie es da läuft. Sind letztes Jahr auch in der ersten Runde gegen Jahn Regensburg ausgeschieden. Diesmal, also ich habe Köln auch schon draußen gesehen eigentlich. Also ich hätte nicht gedacht, dass sie es noch drehen, dass sie nicht drehen, aber dass sie nochmal zurück ins Spiel kommen. Bei Osnabrück ist echt gut ins Spiel gekommen, vor allem in der zweiten Halbzeit. Ich muss sagen, Osnabrück hat mir sehr, sehr gut gefallen. Da muss man auch ein Lob aussprechen. Also, sie haben gefightet auf dem Platz. Sie haben sich in jeden Ball reingeworfen. Ich will gar nicht die Zweikampfquote sehen. Ich glaube, die war auf jeden Fall weit, weit auf Seiten von Osnabrück. Also, sie sind in jeden Ball reingegrätscht. Das war echt ein aufopferungsvoller Job, den die Osnabrücker gezeigt haben. Und selbst dann in der zweiten Halbzeit der Verlängerung haben sie immer noch versucht, irgendwas nach vorne zu machen. Also, meiner Meinung nach haben die Osnabrücker trotz des Aus den Fans einen sehr, sehr geilen Pokalfight gegeben. Und das finde ich, hat man auch im Stadion gemerkt und auch dann am Ende nach dem Spiel. Also, ich glaube, da war keiner aus Osnabrücker Sicht unzufrieden. Man hat gefeiert, wie sich die Mannschaft gezeigt hat. Und ja, am Ende war es ein sehr, sehr geiler Pokalabend und mit dem besseren Ende für Köln. Aber ja, glücklich kann man darüber jetzt nicht sein, weil es einfach ja, nicht wirklich die besondere Leistung war. Aber dann wollen wir jetzt auch mal weitermachen mit der Prediction.
Ja, ich wollte auch noch kurz sagen, dass trotz der Niederlage es auf jeden Fall ein geiler Abend war, allein mal wieder im Stadion zu sein. Nach, ja, 3 Monaten war es bei mir, war mal wieder sehr, sehr cool. Die Stimmung fand ich war auch sehr, sehr cool. Und obwohl man wirklich verloren hat, danach hat die Mannschaft sich auch vor die Kurve gestellt. Und wurde ja auch applaudiert und das hat ja auch der Mann mit dem Megafon hat auch gesagt, dass alle stolz auf sie sind für die Leistung, die sie gezeigt haben, weil es einfach eine gute Leistung war. So, dann machen wir weiter mit meinem 10. Platz und da sehe ich die TSG 1899 Hoffenheim,
Danke.
an deren Stadion ich tatsächlich vor 2 Tagen vorbeigefahren bin. Ja, ich glaube, dass man sich steigern wird zum vergangenen Jahr, das war wirklich turbulent, weil ich glaube, zwischenzeitlich hatte man, wie lange, ich glaube, 13, 14 Spieltage, wie nur 2 Punkte geholt. Dann am Ende konnte man sich retten. Ja, ich glaube, dass man einfach wieder ja, eine typische Hoffenheim-Saison spielen wird. Ich glaube, dass man wieder einige Highlights setzen kann. Allerdings für das europäische Geschäft wird es nicht reichen. Da haben sich andere Mannschaften wie Union oder Freiburg einfach zu sehr in den letzten Jahren weiterentwickelt und zu sehr gefestigt. Auch sind so viel konstanter geworden, dass es, glaube ich, schwer sein wird für die Hoffenheimer dort Anschluss zu finden. Sie haben mit André Kramaric immer noch einen Spieler, der für sehr, sehr viele Tore sorgen kann. Und sie haben ja auch mit, wie heißt der italienische Trainer, der bei Stuttgart nochmal war,
Matarazzo.
Matarazzo, haben sie auch einen, finde ich, einen guten Trainer. Sie
Und du
haben viel
darfst
Gutes.
nicht The Wout vergessen.
Wout Weghorst stimmt, der jetzt von Man United gekommen ist, der wirklich seine Vereine in den letzten 2 Jahren häufiger gewechselt hat als ich meine Unterhosen. Ja, unfassbar. Wout Weghorst zurück in der Bundesliga. Nachdem er bei Wolfsburg war, dann war er bei Wolves, dann war er bei Beşiktaş, bei Menu und jetzt bei Hoffenheim. Und ich glaube, das alles wirklich innerhalb von 2 Jahren. Also
Ich bin auch.
krass.
Ich weiß noch, ich habe irgendwann ein Video von Wout Weghorst bei Beşiktaş gesehen, wo der irgendwie verabschiedet wurde oder so. Ich habe gar nicht mitbekommen, dass der bei Beşiktaş war, also.
Ja, same. Dann haben sie sich aber auch weiter verstärkt vorne, zum Beispiel mit Bülter, der von Schalke kam, der finde ich der Mannschaft auf jeden Fall weiterhelfen kann, der Erstliga-Format hat. Finde ich ein bisschen schade, dass er von Schalke weggegangen ist. Aber sie haben auch mit ja, Kader Rabek, Kramaric, Weghorst, Grilic, Kabak, alle sehr, sehr erfahrene Männer, die gestandene Bundesligaspieler sind und die Hoffenheimer dieses Jahr wieder ins gesicherte Mittelfeld zurückführen werden. Sie haben mich jetzt ja auch im Pokal gegen VfB Lübeck mit 4:1 ja schon recht deutlich durchgesetzt.
Ja, ich bin froh, dass du da die Hoffenheimer jetzt hingetippt hast. Jetzt haben wir, kommen so die ersten kleinen Unterschiede rein. Ich habe mich da ein bisschen mehr durchmixt oben, habe mich da mal was getraut. Ich habe auf Platz 10 den VfL Wolfsburg. Ja, die Wolfsburger haben mit Kovac letzte Saison eine solide Saison gespielt. Es hat aber, sie hatten so die Spiele, wo es richtig gut war und dann hatten sie die Spiele, wo es richtig schlecht war. Also. Ich weiß nicht, ich sehe den VfL nicht mit dem Zeug in die europäischen Plätze zu kommen. Man hat sich offensiv nicht wirklich verstärkt, was meiner Meinung nach ein Problem ist. Also ich finde die Offensive vom VfL Wolfsburg jetzt nicht so gut besetzt. Man hat mit einem Metscher einen wichtigen Spieler in Dortmund verloren. Ja, also man hat eine gute Mannschaft, mit der man auch in die Top 10 definitiv kommen kann. Also es wird, denke ich, nicht so eine Saison wie vor 2, 3 Jahren, wo man dann hinten beim Abstieg war. Aber irgendwie, ja, ich glaube nicht, dass es so für die europäischen Plätze reichen wird. Man hat hier und da ein paar gute Namen, aber dann auch irgendwie nicht. Und vorne hat man Wind, der, ja, finde ich, also er hat mal hier und da ein Ausrufezeichen gesetzt, aber irgendwie überzeugt hat er mich dann am Ende doch nicht. Dann hat man ja noch Lucas Metscher, der auch aber verletzt ist. Und dann hat man Thiago Thomas noch, aber auch dort. Also ich weiß nicht, die Offensive vom VfL überzeugt mich nicht so. Und da hat es auch letztes Jahr oft gehapert. Und ich denke einfach, es wird eine normale Saison in Wolfsburg, aber für die europäischen Plätze reicht es einfach vom Kader meiner Meinung nach dies Jahr nicht. Da haben andere Mannschaften einfach bessere Kader zusammengestellt, bessere Transfers gemacht. Da sehe ich den VfL Wolfsburg nicht ganz so.
Ja, dann mache ich mit meinem Platz weiter. Und zwar mein 9. Platz ist ja, Borussia Mönchengladbach. Man hat einige schwerwiegende Abgänge zu bemängeln, wie Thuram, Bense Baini oder jetzt auch Jonas Hofmann, die den Verein verlassen werden. Aber ich glaube, dass es vielleicht gar nicht mal so schlecht ist für die Gladbacher, dass man ein paar Abgänge hat und sich vielleicht ein bisschen neu formieren kann. Auch Lars Stindl unter anderem, der Kapitän ist ja gewechselt zum Karlsruher SC. Ich finde irgendwie Gladbach ist sehr, sehr schwer zu predikten, deswegen habe ich es einfach mal mitten in die Mitte gepackt. Sie sind halt eine Mannschaft, die jetzt auch mit einem neuen Trainer in die Saison startet, mit Seoane, der ja, der Mannschaft wieder eine neue Spielidee geben muss. Also Gladbach ist zwar letztes Jahr unter Farke zwar gut in die Saison reingestartet, aber hat dann in der Rückrunde gefühlt bis auf den Sieg gegen Bayern mal wieder gar nichts gerissen. Und das ist irgendwie so häufig bei Gladbach in den letzten Jahren so, dass sie so eine sehr starke Hinrunde spielen, in der Rückrunde komplett abfallen und auch, dass die Beziehung zwischen Mannschaft und Fans irgendwie nicht stabil ist und nicht gut ist, ja, macht die ganze Sache nicht besser. Deswegen sehe ich Gladbach auch weiterhin im Mittelfeld. Ich sehe es nicht, dass sie wieder international spielen werden. Also dafür, obwohl ich gesagt habe, dass die Abgänge vielleicht noch gut sind, um einen Neustart zu wagen, ist dann die erste Saison unter einem Neustart ja schwerwiegend mit solchen Abgängen, weil Thuram hat da gefühlt alles vorne gemacht mit Hofmann und auch wenn sie bei ihnen, die war so eine wichtige Säule dahin in der Mannschaft, und wenn die dann wegfallen, glaube ich nicht, dass Gladbach für irgendwas Besonderes dieses Jahr sorgen wird.
Ja, ich habe auf Platz 9 die SG Eintracht Frankfurt. Und ja, ich würde sagen, das ist so die erste kleinere Überraschung vielleicht, dass ich sie nicht europäisch tippe. Aber ich muss sagen, man hat in Frankfurt einen guten Kader, ja, aber die letzten Jahre in der Bundesliga, Frankfurt schafft es einfach nicht über eine Saison, das abzurufen. Klar, sie haben die starken Pokalwettbewerbe und so weiter. Aber in der Liga schaffen es die Frankfurter nicht, konstante Leistung zu bringen. Und deshalb habe ich sie nicht auf einen europäischen Platz getippt. Kolomoani scheinen sie jetzt zu halten zu können. Das ist natürlich eine wichtige Sache für die Frankfurter. Man hat mit Elie Skiri im Mittelfeld einen überragenden Spieler geholt, der, glaube ich, auch bei Frankfurt seinen Job gut machen wird. Ich glaube nicht, dass er da viele Anpassungsschwierigkeiten hat. Und ja, aber ich weiß nicht, also sie haben keinen schlechten Kader und ich habe eigentlich auch nichts zu bemängeln, aber ich glaube einfach, dass ihnen am Ende die Konstanz fehlen wird und dass es für sie nicht, ja, für Europa reichen wird.
Ja, dann bei mir auf Platz 8 habe ich den VfL Wolfsburg, die du auf Platz 10 getippt hast. Ja, ist so ein bisschen eine ähnliche Argumentation, die ich jetzt anbringen würde wie du. Sie sind zwei Plätze weiter vorne, sie hatten ihre Auf und Abs, aber am Ende der Saison waren sie relativ gesattelt und waren ja auch sehr, sehr lange auf Kurs Conference League. Ja, bis dann dämlicherweise sie am letzten Spieltag gegen die Hertha verloren haben und somit sich nicht für das internationale Geschäft qualifiziert haben, was ja aus Wolfsburger Sicht echt sehr, sehr bitter ist, denn die Millionen tun auf jeden Fall immer gut. Ja, ist auch so eine Mannschaft, die, glaube ich, sehr, sehr schwierig zu predikten ist. Deswegen habe ich sie mal auf Platz 8. Ich glaube, so zwischen Platz ja, 12 und 8 ist, würde ich sagen, alles möglich. Und die Wolfsburger haben es dann geschafft, bei mir in der Prediction auf Platz 8 zu landen. Niko Kovac, ein Trainer, bei dem ich am Anfang ein bisschen skeptisch war, der sich dann allerdings, glaube ich, bei der Mannschaft gut durchgesetzt hat. Und ja, ich bin davon überzeugt, dass sie weiter eine solide Saison spielen werden. Allerdings wird es, glaube ich, nicht für die europäischen Plätze reichen.
Ja, auf Platz 8 habe ich Freiburg. Ja, eine konstante internationale Mannschaft die letzten Jahre. Aber ich rechne dies Jahr nicht so mit denen. Ich weiß, ich habe es einfach aus dem Gefühl rausgemacht. Auch dort wieder, ich habe eigentlich nichts so wirklich zu bemängeln, aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass der SC Freiburg dies Jahr mit ihren Personalien trotzdem eine grundsolide Saison spielen wird. Also es wird jetzt irgendwie nicht irgendwie jetzt so eine mega schlechte Phase oder so geben, das nicht. Aber ich glaube nicht, dass sie vor allem nicht so einen Start hinkriegen, wie sie es letztes Jahr geschafft haben. Zum Ende sind die Leistungen ja auch relativ abgeflacht. Ja, ich sehe die Freiburger dies Jahr ja nicht im internationalen Geschäft. Ich sehe andere Mannschaften da eher. Was vielleicht überraschend ist und wo ich selbst nicht weiß, ob ich damit so wirklich richtig liege. Vielleicht greife ich damit auch komplett in die Tonne, aber irgendwas wollte ich mich mal trauen. Und
Du
ja,
haust ja
deshalb.
gerne solche Predictions mal komplett out of nowhere raus, aber manchmal
Ja.
stimmen sie ja wie damals bei Aston Martin, dass sie weit vorne liegen und plötzlich waren sie weit vorne.
Ja, und deshalb ja, sehe ich die Freiburger auf Platz 8 knapp nicht in der Conference League. Und ja, bin ich gespannt, was Christian Streich da im Breisgau zeigt. Natürlich machen die Freiburger einen extrem guten Job und ich denke auch, dass auch wenn sie jetzt vielleicht mal ein Jahr dann theoretisch nicht mehr international kommen würden, dass das nichts ändern würde an der Beziehung zwischen dem Verein und so. Deshalb, ja, ich sehe die Freiburger nicht im internationalen Geschäft dieses Jahr.
Ja, dann zur ersten Mannschaft, die bei mir im internationalen Geschäft ist, ist die Eintracht aus Frankfurt, die wie auch schon letztes Jahr wieder auf Platz 7 landen wird. Ja, ist eine sehr interessante Mannschaft, finde ich, die Frankfurter. Sie haben vom Kader her eine saustarke Mannschaft, haben aber auch bittere Abgänge, wie ein Dicker unter anderem, der die Eintracht ja verlassen hat. Allerdings haben sie es auch immer in den vergangenen Jahren geschafft, diese Abgänge so gut zu kompensieren. Also wenn man sich mal anguckt, Jovic, Rebic, Kostic, die alle weggegangen sind. Und trotzdem haben sie es immer geschafft, sich gut zu formieren. Ist halt jetzt die Frage, ob Kolomoani bleibt. Anscheinend jetzt wohl doch. Und er kann da vorne halt mit Mario Götze wieder, denke ich, für viel Zauber vorne sorgen, wenn Götze seine Leistung aus der Vorrunde oder aus der Hinrunde wiederholen kann. In der Rückrunde war es ja leicht abgeflacht bei ihm, allerdings hat er immer noch eine starke Saison gespielt. Und ja, es wäre auf jeden Fall sehr wünschenswert für die Frankfurter, wenn sie sich wieder fürs internationale Geschäft qualifizieren würden. Jetzt spielen sie jetzt Conference League, die einzige deutsche Mannschaft, die dieses Jahr in dem Wettbewerb vertreten ist. Bleibt auch abzuwarten, wie erfolgreich sie ja, diesen Pokalwettbewerb bestreiten werden, wenn man eigentlich mal sieht, sie haben vor 2 Jahren die Europa League gewonnen. Und eigentlich mit solchen Spielern wie Götze Kolomoani, mit denen sie auch das Champions League Achtelfinale erreicht haben, ist, glaube ich, auch sehr gut möglich, dass sie bei diesem Wettbewerb weit kommen werden. Ja, mal gucken, ob die Liga so ein bisschen darunter leiden wird. Es kann natürlich sein, dass sie das wiederholen, was sie 2022 wieder gemacht haben, und zwar Liga so ein bisschen vernachlässigen, dafür in Pokalwettbewerben gut rasieren. Bleibt abzuwarten. Ich bin mal sehr gespannt, wie die Frankfurter agieren werden. Haben ja auch einen neuen Trainer. Bin ich mal sehr gespannt, wie die Frankfurter performen werden. Aber ich sehe sie auf jeden Fall im internationalen Geschäft.
Ja, auf Platz 7 habe ich Borussia Mönchengladbach. Und wir haben.
Als Kölner, die ins internationale Geschäft zu setzen.
Ja, deshalb habe ich auch so geschluckt vorher. Wir haben ja am Ende der letzten Saison über die vermutlich prekäre Lage von Borussia Mönchengladbach geredet und möglichen Abstieg und mit den ganzen Abgängen. Aber. Ja, irgendwie hat sich meine Meinung ein bisschen verändert in der Zeit und ich muss sagen, ich glaube, dass das für die Gladbacher, was du auch schon angesprochen hast mit den ganzen Abgängen und so, alles andere als schlecht war. Ich glaube, man hat da jetzt eine Mannschaft, die Bock hat, die sich vielleicht auch für den Verein zerreißen will. Klar, Jonas Hofmann war auch ein Spieler, der sich 100% mit dem Verein identifiziert hat und so. Aber ich glaube, man hat sich da jetzt vielleicht eher wieder ein Team aufgebaut. Die letzten 2, 3 Jahre waren es eher Einzelspieler, die für sich gespielt haben und nicht für den Verein. Und das ist jetzt vielleicht wieder ein bisschen anders. Man hat seine Transfers ein bisschen umgestellt. Man hat so einen Spieler wie Honorar geholt, der bei einem ja schlechten bis mittelklassigen Ligue-1-Mannschaft über mehrere Jahre richtig starke Leistung gezeigt hat. Immer zweistellig Scorerpunkte hatte und so weiter. Also man hat so ein bisschen das Transferaugenmerk wieder umgestellt und dass man so Spieler wie Thuram verloren hat. Klar hat er viele Tore gemacht, aber ich glaube, es war eher gut, weil er hat auch so viel Unruhe in diesen Verein gebracht. Und deshalb glaube ich, dass man bei Gladbach sich da vielleicht eine gute Einheit schafft, auch wenn ich es nicht gerne höre und ihnen eher das Gegenteil wünschen würde. Aber ja, irgendwie habe ich das Gefühl und man hat vor allem auch ein paar junge Spieler, die sich vielleicht auch noch weiterentwickeln, die man dann wieder irgendwann teuer verkaufen kann. Also ich glaube, man hat so ein bisschen den richtigen Weg bei Borussia Mönchengladbach eingeschlagen. Ich bin gespannt, wie es läuft. Man muss es hinkriegen, wieder ein bisschen mehr Chemie da zwischen allen drei Mannschaft, Verein und Fans zu bringen, dass man da wieder sich miteinander identifiziert und wieder Bock aufeinander hat. Das, was bei Gladbach komplett verloren gegangen ist, meiner Meinung nach, die letzten Jahre. Und ja, ich denke, dass sie schaffen, in die Conference League zu kommen. Und das ist, glaube ich, auch so für mich mit die größte Überraschung in diesem Jahr, nach diesen ganzen Abgängen, dass sie dann so weit oben stehen. Obwohl auch vor allem, ja okay, jetzt mittlerweile tippen sogar die meisten Gladbach eher wieder weiter oben. Aber ganz am Anfang der Sommertransferphase haben ja viele Gladbach in einer sehr, sehr kritischen Lage gesehen.
Ja, ich bin mal gespannt, wie viele Punkte die Gladbacher dieses Jahr wieder gegen Bayern holen werden.
Ja,
Dann,
sechs.
ja, wäre auf jeden Fall standesgemäß. Ja, dann auf Platz 6 ist dann bei mir der SC Freiburg. Ich glaube, dass sie wieder es schaffen werden, unter Christian Streich, diesem ja, hervorragenden Trainer, super sympathischen Trainer, dass sie es wieder schaffen ins internationale Geschäft. Wäre natürlich ja, fast schon Gewohnheit, aber ist auf der anderen Seite immer noch ein großer Erfolg, weil wenn man sich den Kader anguckt, ja, sind da keine großartigen Superstars, sondern eigentlich Spieler, die einfach als Einheit so gut zusammen funktionieren, die ja in der Europa League erst an Juventus Turin gescheitert sind, die im DFB-Pokal ins Halbfinale gekommen sind und dann haben ja den FC Bayern rausgehauen haben. Vincenzo Grifo haben sie den ja, besten Standardschützen der Liga, aber halt auch immer noch ja, diese Einheit Lienhardt, Höhler. Also sie haben so viele gute Bundesligaspieler, die einfach als Einheit, glaube ich, sehr gut funktionieren. Deswegen ich sie ja wieder im internationalen Geschäft. Ich glaube, sie werden uns wieder viel Freude bereiten.
Ja, auf 6 habe ich die zweite Überraschung neben Gladbach, und zwar die TSG Hoffenheim. Ja, ich glaube, ich weiß es nicht, aber man hat einen sehr, sehr guten Angriff. Verteidigung ist so lala. Mit Brooks hat man meiner Meinung nach einen sehr routinierten Verteidiger, der es auch kann auf dem Niveau spielen, hat er jahrelang bei Wolfsburg gemacht. Ja, bei Hertha eher nicht so, aber bei Wolfsburg. Und ja, dann hat man daneben Ozan Kabak, der ja auch zwischenzeitlich bei Liverpool war, dann ja nicht so gut, aber der auch ein guter Verteidiger ist eigentlich und auf jeden Fall auch Talent hat. Vorne ist es sehr, sehr stark und auch im Mittelfeld hat man ja gute Spieler. Man hat einen Grischa Prömel, der jetzt ja im letzten Jahr, fand ich sehr, sehr unauffällig war, aber der ja vor allem auch bei Union was gezeigt hat. Vielleicht kann er sich jetzt im zweiten Jahr mehr zeigen bei der TSG. Dann hat man Baumgart. Ah, nee, der ist gewechselt. Das stimmt gar nicht. Also, das hatte ich jetzt gerade falsch im Kopf. Ja, jedenfalls sehe ich die Hoffenheimer, die ist ja gut, vor allem mit dem Angriff. Mit Bibu, Kramaric, Weghorst und so weiter. Ja, ich habe sie jetzt einfach mal auf riskant dort oben hingezippt. Ich bin gespannt, wie es dann am Ende läuft. Und ja, muss man einfach mal sehen. Ich schätze sie ganz gut ein.
Ja, dann auf Platz 5 kommt bei mir Union Berlin. Ich glaube, dass die Berliner ja, sich wieder für das internationale Geschäft qualifizieren werden. Zwar nicht für die Champions League, allerdings für die Europa League, was ja auch immer noch ein großer Erfolg ist. Ich meine, sie haben sich unfassbar gut jetzt vor allem in den letzten Tagen verstärkt mit Robin Gosens und auch Kevin Volland hat man zwei Nationalspieler geholt. Das kombiniert mit Spielern wie Geraldo Becker, die dort ja, lange gesetzt sind. Mit Urs Fischer, ein Trainer, der ja auch zu den sympathischsten der Liga gehört und vor allem zu den besten der Liga. Also, was der bei Union in den letzten Jahren dort aufgebaut hat, ist unfassbar. Ich glaube, dass man in Köpenick ja unfassbar dankbar ist für diesen Trainer, der die Mannschaft so weit gebracht hat. Ja, ich sehe sie wieder weit oben, muss ich sagen. Also, ich sehe sie wieder in der Europa League. Bin mal gespannt, wie es in der Champions League laufen wird. Kann ja sein, dass sie ja, gegen große Namen direkt spielen werden. Also ist ja gut möglich, sind ja im Top 4, wenn ich das richtig im Kopf habe. Sie können da gegen Mannschaften wie Real Madrid oder auch ja, das sind Top 2, wenn ich mich nicht vertue, ist ja auch egal. Sie können gegen Mannschaften wie Real Madrid, Manchester City, Manchester United, Barcelona, wen auch immer spielen. Und ich glaube, das allein schon ist eine Riesenehre für so einen Verein gegen ja, die größten Vereine der Welt zu spielen. Und ja, ich bin mal gespannt. Dort wahrscheinlich wird es wohl das Gruppenphasen aushalten, aber ich lasse mich gerne eines Besseren belehren. Allerdings wird auch abzuwarten zu sein, wie sie halt wirklich auch dann, ja, vielleicht erst mal mit Druck auf umgehen, weil sie jetzt haben sie sich jetzt das dritte Mal hintereinander für internationalen Fußball qualifiziert und dann ist es vielleicht gar keine Überraschung mehr, international zu spielen. Deswegen bin ich mal gespannt, wie sie damit umgehen werden, dass die Mannschaft das hinkriegen wird.
Ja, bin ich auch sehr gespannt, was Union macht. Also Es ist wirklich schon krass, was der Verein macht, jetzt auch mit Transfers von Gosens, jetzt wahrscheinlich noch Kevin Volland, also und vorher auch schon ein Fofana oder so. Also Union macht einfach eine geile Arbeit. Also das muss man einfach mal so ganz klar formulieren. Dann holen die dem Stadtrivalen einfach zwei wichtige Spieler weg. Einfach mal so, juckt die gar nicht. Ob das irgendwie die Spieler vom größten Rivalen sind oder sonst was. Das ist genauso wie wenn ein Spieler zwischen Schalke und Dortmund wechselt. Also, das ist schon wirklich einfach abgewichst, was Union macht. Und ja, ich tippe sie auch auf 5. Also, ich sehe sie dieses Jahr. Ich sehe sie dieses Jahr stark, aber ich glaube halt einfach, dass, also für mich sind vier andere Mannschaften stärker besetzt, einfach noch individuell. Deshalb reicht es dieses Jahr für sie nicht in der Champions League. Aber ja, Euroleague ist definitiv wieder drin. Man hat eigentlich kaum Spieler verloren. Beziehungsweise, also wichtige Spieler hat man eigentlich gar nicht verloren. Deshalb, also Hut ab, was Union macht. Ich denke, sie werden wieder eine gute Saison spielen. Ich bin gespannt, ob sie uns vielleicht wieder komplett überraschen. Vielleicht steigern sie sich dieses Jahr noch weiter. Wenn sie ihren Trend fortsetzen wollen, müssten sie es machen. Aber ja, so will ich jetzt nicht greifen. Also ich denke, irgendwann ist es auch mal aufgebraucht. Also irgendwann ist halt auch eine Grenze erreicht, wo halt dann doch Mannschaften sind, wo sie sich vielleicht dann irgendwie dann nicht mehr verbessern können. Aber sie sollten das jetzt einfach mitnehmen. Champions League, leider in einem Olympiastadion, das fühle ich nicht so. Ich hätte das Gefühl, wenn Union in ihrem schönen alten Fürstereistadion gespielt hätten, die Champions League. Aber kann man nichts machen. Spielen im Olympiastadion und auch das natürlich schön. Spielt halt der Stadtrivale in deinem eigenen Stadion Champions League, während du in der zweiten Liga mit 0 Punkten dastehst. Das ist die Geschichte von Hertha. Also,
Ja.
ja, bin ich gespannt. Aber ich tippe Union auf 4. Ich denke nicht, dass sie es nochmal in die Champions League schaffen in dieser Saison.
Ja, dann die Mannschaft, die sich für die Champions League wieder qualifizieren wird, ist die Werkself. Denn die haben, finde ich, einen Bombenkader, dazu einen Bombentrainer mit Xabi Alonso, der da mal alles umgekrempelt hat, der die Mannschaft ins Europa League Halbfinale geführt hat und zurück ins internationale Geschäft. Er hat, glaube ich, den Verein übernommen, als ja, fast auf einem Abstiegsplatz eigentlich waren. Also ja, sehr, sehr starke Leistung dort von Xabi Alonso gewesen. Sie haben sich auch, finde ich, gut verstärkt mit Granit Xhaka, mit Jonas Hofmann, Grimaldo, Boniface. Also sie haben ja, sehr viele gute Spieler, natürlich auch Abgänge, wie zum Beispiel Diaby, die wehtun. Und auch Patrick Schick, der zwar nicht ja, gewechselt ist, aber der halt dauerverletzt ist, was sehr, sehr bitter ist. Denn immer wenn er fit war, hat eigentlich sehr, sehr gut geknipst. Aber ich sehe die Mannschaft sehr, 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 sehr weit vorne. Ich glaube, man hat gesehen, was sie für eine Steigerung gemacht haben, nachdem Xabi Alonso die Mannschaft übernommen hat. Er hat ihnen vor allem eine Spielidee und eine Identität wiedergegeben, die so ein bisschen unter Simeone verloren gegangen ist. Und das kann der Mannschaft helfen und das wird auch der Mannschaft helfen, wieder die Champions League zu erreichen. Die Werkself gilt ja für manche auch als Geheimfavorit für die Meisterschaft. Das sehe ich jetzt nicht. Aber ich sehe sie auf jeden Fall auf einem sehr starken vierten Platz. Und ich glaube, die Champions League ist auch das Ziel von Bayern 04 Leverkusen, wenn man sich konstant, auch mit Xabi Alonso, der auch den Vertrag verlängert hat, konstant in den nächsten Jahren weiter für die Champions League qualifiziert, wäre das sehr, sehr gut für die Werkself und deswegen sehe ich sie auch auf dem vierten Platz.
Ja, ich sehe sie auch auf 4. Die Werkself sehe ich ähnlich wie du. Ja, man hat gute Transfers gemacht. Man hat einen Grimaldo geholt. Damit hat man ja den Abgang. Nee, warte mal. Doch, den Abgang von Bakka gut kompensiert und sich, glaube ich, auch nochmal verstärkt. Also, ich sehe einen Grimaldo besser als einen Bakka. Dann hat man, wie du gesagt hast, Xhaka Hofmann geholt. Vorne. Einer der spannendsten Personalien meiner Meinung nach in der ganzen Liga mit Victor Boniface. Von dem wird ja sehr, sehr viel geredet. Bin ich gespannt, ob er das halten kann. Ja, wie du gesagt hast, viele reden von Vizekusen dieses Jahr wieder und. Aber wenn man sich richtig erinnert, genau das Gleiche hatten wir vor, ich glaube, 1, 2 Jahren auch, wo Leverkusen bärenstarke Transfers gemacht haben und viele gesagt haben, ja, dieses Jahr werden die wieder richtig stark. Aber am Ende, glaube ich, fehlt Leverkusen so ein bisschen dann auch wieder die Konstanz. Man lässt hier und da zu viele Punkte liegen. Und deshalb wird es am Ende nicht reichen, weiter nach vorn zu kommen. Aber ich sehe Leverkusen dieses Jahr auf jeden Fall definitiv wieder in der Champions League. Ich finde es geil, was sie da gemacht haben, auch wenn auch das eigentlich ein Hassverein von mir ist. Aber trotzdem haben sie echt gute Transfers gemacht und deshalb ja, sehe ich die Leverkusener ebenfalls auf einer Champions League-Platzierung und auf Platz 4.
Ja, dann mein dritter Platz ist eine Mannschaft, die letztes Jahr fast die Meisterschaft geholt hat, und zwar der BVB. Ich sehe sie in Anführungszeichen nur auf Platz 3, weil sie meiner Meinung nach einfach ja, sich nicht gut genug verstärkt haben. Also man hat in Anführungszeichen nur Marcel Sabitzer, Felix Nmetscher und Rami Benzebaini als richtige, ja, ich will jetzt nicht sagen Top-Zugänge, aber als richtige Zugänge, sage ich mal, geholt. Und ich bin da, ich weiß nicht, ob das halt reicht, um wirklich Meister zu werden. Ein Sabitzer zu holen, der bei Bayern ja nie sich wirklich durchgesetzt hat. Rami Benzebaini, der, wie ich eben schon gesagt habe, ein Schlüsselspieler bei Frankfurt, bei Gladbach war, um Rafael Guerrero zu ersetzen, ist zwar okay, ich glaube, die sind circa auf einem Level, aber Felix Nmetscher und Sabitzer, glaube ich nicht, dass die halt wirklich so einen Abgang wie den von Jude Bellingham kompensieren können. Ja, und ich muss halt einfach, ich weiß, Dortmund-Fans sagen, dass ich gerne höre, aber ich sehe den Kader einfach nicht meisterreif. Also, sorry, aber Jude Bellingham war der Dreh- und Angelpunkt dieser Mannschaft in der vergangenen Saison mit 19 Jahren, und der ist jetzt halt weg zu Real Madrid, und man sieht auch direkt, wie der bei Real Madrid einschlägt. Ich sehe den BVB, ja, ich glaube, sie hätten halt einfach jetzt mit ihrer Stellung, die sie haben, damit, dass sie fast die Meisterschaft gewonnen haben, mehr hätten aus dieser Sommerpause machen können. Also sie hätten sich mehr verstärken müssen. Sie hätten, ja, vor allem in der Defensive, finde ich, nochmal zulegen müssen, weil Niklas Süle ist zwar ein guter Spieler, keine Frage, ein sehr guter Transfer gewesen letztes Jahr, aber ich weiß nicht, ob man da halt noch weiter mit Schlotterbeck und Mats Hummels in der Innenverteidigung noch lange weiter spielen kann, weil für mich ist Schlotterbeck spätestens seit der WM natürlich, da hat er ein, zwei Fehler gemacht nur, aber er hat dort seitdem auch nicht mehr so krass performt und hat einfach, ist halt, er ist einfach immer ein Spieler, der gut ist für den Schnitzer da hinten. Und ich weiß halt nicht, ob es das ist, Mats Hummels da noch, was weiß ich, wie viele Jahre spielen zu lassen. Und in der Offensive, natürlich hat man Malen und Alea, aber ja, Marco Reus, kann der noch auf dem Niveau spielen, um Dortmund zum Meistertitel zu schießen? Das bezweifle ich halt. Ja, also ich glaube, der BVB hat einfach einen Kader, der nicht stark genug ist, um Meister zu werden. Also dieser Bellingham-Abgang tut dem BVB, glaube ich, nicht gut. Und man hat sich insgesamt zu schwach verstärkt. Natürlich ist ein dritter Platz keine schlechte Saison. Man qualifiziert sich weiterhin für die Champions League. Ob du jetzt insgesamt auch Zweiter oder Dritter wirst, ist eigentlich auch egal. Aber ich sehe sie einfach nicht Meister. Ich sehe die anderen beiden Mannschaften aus Leipzig und München einfach von der Qualität her höher als im BVB.
Ja, ich glaube, leider Gottes haben wir die Top 4 gleich. Also ich habe auf 3 auch den BVB. Nicht mal so aus denselben Gründen, wie du genannt hast, sondern einfach, weil ich die anderen zwei Mannschaften stärker sehe dieses Jahr individuell. Und ich denke, Dortmund hatte letztes Jahr schon guten Kader und ich fand, es gab gar nicht so viele Punkte, wo Dortmund jetzt sich hätte krass verbessern müssen. Natürlich hat man mit Bellingham einen krassen Spieler verloren. Ich finde, in der Offensive ist man gut besetzt. Da musste man jetzt nicht so viel machen. Man hatte letztes Jahr über lange Zeit alle ja nicht und es hat trotzdem am Ende ja doch für viel gereicht. Und die Punkte, die gefehlt haben, die hat man vor allem in der Zeit geholt, verloren, wo alle halt eben nicht da war, nämlich in der Hinrunde. Und in der Rückrunde hat man ja fast gar nichts mehr verloren. Also in dem Sinne nicht schlecht. Und ein Transfer von Sabitzer kann so und so laufen, wenn er zu der Form zurückfindet, die er in Leipzig hatte, dann ist es ein sehr, sehr guter Transfer. Wenn er natürlich nicht mehr dahin zurückfindet, dann nicht. Also ich würde jetzt nicht mal so krass sagen, dass jetzt nur, weil er bei Bayern keine Rolle gefunden hat, er nicht ein falscher Spieler für Dortmund ist. Das würde ich so nicht sagen. Also wenn er in Dortmund wieder zurück in seine alten Stärken findet, dann ist er definitiv ein sehr, sehr guter Spieler, aber natürlich wird Jude Bellingham fehlen, der sowohl defensiv als offensiv richtig gute Qualitäten hatte. Und ja, am Ende reicht es für den BVB meiner Meinung nach einfach nicht, weil man wieder hier und da einen Punkt verlieren wird und weil einfach zwei andere Mannschaften meiner Meinung nach einfach dieses Jahr besser besetzt sind und einfach, glaube ich, die bessere Konstanz haben wird und einfach eine bessere individuelle Klasse hat.
Ja, auf Platz 2 sehe ich RB Leipzig, die am Samstag den FC Bayern ja ordentlich vorgeführt haben in der ganzen Zeit, wobei vorgeführt ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber die den FC Bayern schon deutlich geschlagen haben mit 3 zu 0 durch den ja, Dreierpack von Dani Olmo hat er die Bayern ganz alt aussehen lassen und ja, RB Leipzig hat gezeigt, dass sie einfach ja auch zu Recht als Anwärter auf den Meistertitel angesehen werden. Sie haben eine saustarke Mannschaft mit Xavi Simons, haben sie sich nochmal gut ja, verstärkt, der auf jeden Fall, das haben wir ja direkt, finde ich, gesehen, hohen Einfluss auf die Mannschaft hatte. Dani Olmo in der Offensive, ja, ist einfach einer der besten Offensivspieler der Bundesliga, das muss man so klar und deutlich sagen. Man hat sich auch weiter verstärkt mit Fabio Carvalho, Baumgartner, Sesko, Luke, ich kann den nicht aussprechen, Luke Bar. Ich will mal Luke Bar sagen, aber Luke Bar, Openda, also man hat echt sich verstärkt und ich glaube, dass sie auch die Bayern vielleicht über Teile der Saison ärgern können vorne und dass sie auch zeitweise, glaube ich, die Liga anführen werden, was natürlich einigen ja nicht gefallen wird, aber sie sind einfach, glaube ich, eine Mannschaft, die konstant vorne mitspielen wird, die ja jetzt auch gezeigt hat, dass sie die Bayern schlagen können. Und sie werden, glaube ich, auch vor allem der Hinrunde ein echter Gegner für den FC Bayern sein.
Ja, ich sehe die Leipziger auch auf Platz 2. Klar, also ich muss sagen, den Verein, klar, da sind, glaube ich, alle Meinungen einig, aber ich finde einfach hinter diesem Verein, diese Mannschaft, die da ist, die ist einfach saugeil. Und das muss man auch dieses Jahr die Leipziger wieder loben. Ich finde, sie haben eine saugeile Mannschaft von den Spielern her. Ich mag einfach, ich mag es einfach, wie die Spieler, die bei Leipzig spielen, ich finde, dass die spielen geilen Fußball und auch dieses Jahr hat man wieder geile Transfers gemacht. Einen Xavi Simons vor allem finde ich echt extrem geil. Also was der letztes Jahr in der Eredivisie gezeigt hat, war echt richtig stark in seinem jungen Alter. Und ich glaube, der kann uns richtig Spaß machen. Also das ist ein Junge mit Selbstvertrauen, hat man jetzt auch wieder gegen Bayern gesehen. Auch wenn er da vielleicht jetzt nicht so stark war, aber
Ja, man hat
Bayern hat
direkt
ihm
die
auch.
Akzente gesehen.
Ja, genau. Also ich finde, Xavi Simons ist ähnlich eigentlich wie Musiala. Viele Dribblings, Bock auf Fußball, einfach ein geiler Spieler. Natürlich Jamal Musiala noch mal eine andere Klasse, denke ich. Aber trotzdem Xavi Simons ein extrem geiler Spieler und ich habe echt Bock, dass der in der Bundesliga ist, auch wenn es nur für ein Jahr ist. Aber finde ich einen extrem geilen Transfer, einer der Top-Transfers. Dann Louis Openda oder wie auch immer ausgesprochen wird, der Vorname. Auch ein sehr spannender Transfer. 40 Millionen hat Leipzig für den ausgegeben. Bin ich gespannt, ob sich die lohnen. Im ersten Spiel, ja, gegen Bayern hat man jetzt nicht so viel von ihm gesehen, finde ich. Aber trotzdem denke ich, dass man auch da vielleicht einen guten Transfer gemacht hat. Ich bin gespannt, wie es bei RB Leipzig läuft. Also, ich finde, man hat eine extrem geile Mannschaft sich da aufgebaut und ich denke, dass man diese Saison richtig stark sein wird und vor allem, man war ja auch eigentlich schon letzte Saison richtig stark. Also seitdem Rose dort diesen Scherbenhaufen, den Tedesco hinterlassen hat, übernommen hat, muss man sich das ja mal überlegen. Rose hat einen Punkteschnitt, glaube ich, von 2,1 seitdem gehabt. Zum Vergleich, Tuchel hat, glaube ich, 1,3 oder so, seitdem er bei Bayern übernommen hat. Und wenn man die Tabelle nehmen würde, ich glaube, Rose ist am 5. oder 6. Spieltag oder so zu Leipzig gekommen. Wenn er dann ab da die Tabelle nehmen würde, der letzten Saison, wäre Leipzig Meister gewesen. Also Rose macht echt einen guten Job bei Leipzig. Und man muss bedenken, letztes Jahr war der mit Abstand stärkste Spieler in Nkunku eigentlich über die gesamte Zeit, wo Rose da war, verletzt. Ich bin gespannt, was Leipzig machen wird. Man hat nicht wirklich viele Abgänge zu verbuchen. Natürlich Guardiola und Nkunku tun weh, aber wie gesagt, Nkunku war auch letztes Jahr gefühlt nicht da. Und ja, Guardiola in der Verteidigung tut natürlich weh. Aber man hat mit diesem Bichabu, oder wie der heißt, der vom PSG kam, der auch gegen Bayern zum Beispiel gespielt hat, hat man ein junges Talent geholt, was eine gute Ausbildung, denke ich mal, genossen hat. Und Luqueba, wie du auch schon angesprochen hast, ist, denke ich, auch kein guter, schlechter Spieler. Also bin ich gespannt, hat man auf jeden Fall ordentlich viel Geld für auf den Tisch gelegt. Und sind einfach so Spieler, die da auch so zu passen, auch mit neben so einem Simakan oder so. Finde ich, sind Spieler, die passen. Und ja, ich sehe Leipzig, die ist ja richtig stark. Und damit wissen wir ja auch, dass wir beide anscheinend glauben, dass dieselbe Mannschaft Meister wird.
Ja, und zwar der FC Bayern München steht bei mir auf Tabellenplatz Nummer 1, auch wenn jetzt der Saisonauftakt im Supercup ja deutlich in die Hose ging, glaube ich, dass Bayern am Ende des Tages ja eine zu hohe Klasse und einen zu guten Kader für die gesamte Liga hat. Ich bin mal gespannt, wie man in den anderen Pokalwettbewerben agieren wird, vor allem der Champions League. Wäre es sehr wichtig, mal wieder ins Halbfinale zu kommen. Und ich glaube, rein vom Kader her, wenn alle fit sind, hat man auch die Chance dazu. Ich meine, die Torwartdiskussion beim FC Bayern, ja, nimmt einfach kein Ende mit Manuel Neuer, der eigentlich zu Saisonbeginn fit sein sollte. Allerdings ja, gab es dann ja die Bekanntgabe, dass er doch wohl noch Probleme beim Schuss haben soll, also
jetzt komme ich da nicht mehr.
beim Abstoß, bin ich dumm. Beim Abschluss soll er wohl große Probleme gehabt haben und immer noch Schmerzen gehabt haben.
Er wurde auch irgendwie
Irgendwie,
nochmal operiert, ne?
er wurde nochmal operiert, es mussten Sachen rausgezogen werden aus seinem Schienbein. Deswegen verzögert sich wohl das Comeback des mehrfachen Welttorhüters und Sven Ulreich springt wohl erstmal in die Bresche. Es gab Gerüchte, Bono, Rulli, Kepa, De Gea, alle
Daher.
kamen nicht. Ja, nachher allerdings kam er nicht, weil er nicht in das Spielerprofil des FC Bayern gepasst hat. Heißt, Bayern will ja auch einen spielstarken Torwart haben und daher ist alles auch kein spielstarker Torwart. Deswegen hat man sich jetzt mit Daniel Perez, ich glaube, so wird ausgesprochen, geeinigt, der bei der U21 EM 2 Elfmeter gehalten hat und somit einen Schein von mir kaputt gemacht hat. Deswegen bin ich, also ein Tipico-Schein, deswegen bin ich ihm schon mal erstmal sehr negativ zugerichtet. Nein, das ist natürlich die große Frage, wann Manuel Neuer wieder fit sein wird und wenn er fit ist, ob er wieder alte Leistungen erreichen kann. Ich bin mir nicht ganz sicher, er hat schon mal vor ein paar Jahren gezeigt, dass er alle Kritiker verstummen lassen kann nach einer schweren Verletzung. Allerdings war er dort auch noch mal ein paar Jahre jünger, weswegen ich nicht ganz genau weiß, ob er noch mal genauso stark zurückkommen wird. Wenn er stark zurückkommt, hat Bayern auf jeden Fall immer noch einen der besten Torhüter der Welt zwischen den Pfosten. Solange muss Sven Ulreich dort einfach dann, ja, das Tor hüten und ich glaube, er ist ein guter Ersatz. Ich fand ihn nie sonderlich schlecht. Also er war eigentlich immer eine solide Nummer 2, hat natürlich immer die Titel sehr mitgesammelt. Und ja, ich bin mal gespannt, wann Manuel Neuer wieder fit ist. Und in der heißen Phase muss er auf jeden Fall dann oder sollte er auf jeden Fall wieder zwischen den Pfosten stehen. Dann hat man in der Verteidigung sich halt mit Kim sehr stark verstärkt. Man hat mit Kim, Upamecano und Delikt echt drei sehr, sehr starke Innenverteidiger jetzt. Wobei man auch sagen muss, Upamecano halt immer gut für einen Patzer, deswegen ich auf Kim und Delikt setzen würde. Mit Davis hat man einen der besten Linksverteidiger der Welt. Auf der rechten Seite ist das noch so ein bisschen Fragezeichen. Inter Mailand hat wohl den FC Bayern 30 Millionen plus Bonuszahlung für Benjamin Pavard geboten. Allerdings zögern die Bayern wohl noch, dieses Angebot anzunehmen. Dann hat man aber sonst noch Masraoui auf rechts, den ich persönlich sehr, sehr stark fand, jetzt auch im Pokal gegen oder im Cup gegen Leipzig. Dann ist halt die große Frage im Mittelfeld, wie man es macht. Joshua Kimmich auf der 6 eigentlich mehr oder weniger gesetzt, der finde ich aber die schlechtesten Standards der Liga schießt und halt auch einfach keine gute letzte Saison hat und jetzt auch im Supercup für mich ja nicht überzeugt hat, weswegen ich auf jeden Fall auf Leimer setzen würde und vielleicht sogar Goretzka, aber ja, Goretzka ist wohl bei Tuchel nicht ganz so beliebt und Kimmich halt schon, weswegen ich ja, das ist jetzt mal sehr schwer für Leon Goretzka sieht, der eigentlich immer Stammspieler war in den letzten Jahren bei Bayern, aber momentan halt irgendwie eher so die Rolle des Reservisten hat. Bleibt auch abzuwarten der Offensive, dann ja, hat man eigentlich das Herzstück der Mannschaft mit Serge Gnabry, Kingsley Coman, Leroy Sané, Thomas Müller, Jamal Musiala, Matisse Tell und natürlich dem Neuzugang Harry Kane, der jetzt ja heute vor einer Woche offiziell zum FC Bayern gewechselt ist. Für 100 Millionen plus Bonuszahlung in Höhe von ungefähr 10 bis 15 Millionen Euro hat der FC Bayern den teuersten Transfer der Bundesliga getätigt. Ein Transfer, der sich sehr lange hingezogen hat, ähnlich wie bei Sadio Mané. Aber ich bin mir sicher, dass dieser Mann einschlagen wird und auch mehr einschlagen wird als Sadio Mané, weil er einfach der Spielertyp ist, den der FC Bayern gesucht hat. Nach dem Abgang von Lewandowski brauchte man mal wieder eine richtige Neun und das ist Harry Kane, der ist groß, er ist für seine Größe trotzdem relativ schnell, er hat einen brutalen Abschluss, Kopfball stark, ist der perfekte Anspieler, kann den Ball festmachen, weswegen ich auch denke, dass der Transfer der richtige war und man braucht einfach sofort eine Lösung, man konnte jetzt nicht auf Mathis Tell setzen, der ohne Frage ein sehr großes Talent ist, aber ich glaube halt einfach, dass der FC Bayern vor allem in der Champions League hat, wurde das jetzt gezeigt gegen Manchester City, eine klare Neun braucht, denn im Hinspiel hatte man Chancen, das Spiel zu gewinnen, in der ersten Halbzeit, was man nicht getan hat, und dort hat einfach ein Harry Kane gefehlt, der, finde ich, einer der Top 3 Stürmer der Welt ist, mit Haaland, Mbappé zusammen, vielleicht noch mit Lewandowski, gehört er zu den Top 3, Top 4 Stürmern der Welt. Er ist 30 Jahre alt, das heißt, er hat noch mindestens 3 Jahre auf absolutem Top-Niveau vor sich. Und ich bin mir sicher, dass das nicht gleich wie bei Sadio Mané passiert. Wenn es passiert, wäre es natürlich ein kompletter Fullbruch. Aber ich gehe nicht davon aus. Ich glaube, dass Harry Kane beim FC Bayern München einschlagen wird, dass er mehr als 20 Saisontore machen wird und dass er auch dem FC Bayern international sehr weiterhelfen wird.
Ja, also gehe ich mit. Bayern wird dieses Jahr wieder deutscher Meister erneut. Und bei Bayern hat man eine gute Mannschaft. Ich sehe da keine Sachen, die jetzt zu bemängeln sind. Im internationalen Geschäft wird es dann vielleicht nochmal was anderes, aber jetzt in der Bundesliga denke ich, dass das absolut reicht, um Meister zu werden. Also die alles entscheidende Frage ist halt, kriegt Bayern Harry Kane in ihr Spiel eingebunden? Wird das Bayern-Spiel mit Harry Kane erfolgreich sein? Wenn sie das haben, dann haben sie auch eine Mannschaft für einen Champions-League-Titel. Das ist meiner Meinung nach ganz klar. Man ist überall super, super besetzt. Und wenn man mit Kane, wenn das vorne ähnlich wird wie damals mit Robert Lewandowski, dann ist man auch definitiv wieder gewappnet, um in der Champions League ganz oben anzugreifen. Harry Kane, ein überragender Spieler. Ich muss sagen, für das Geld und alles drum und dran finde ich den Wechsel nicht so geil. Also ich hätte keine 100 Millionen jetzt für Harry Kane hingelegt, auch wenn es natürlich ein Spieler ist, der jetzt ins Bayern-Spielprofil passt, aber es ist ein Spieler, mit dem du zu 100% Verlust machst. Und vor allem bei Bayern, die sonst immer so sind, nee, ist zu viel und so. Also 100 Millionen für Kane finde ich schon sehr, sehr happig. Aber am Ende ist es wichtig, wenn er jetzt seine Leistung zeigt, dann ist das, glaube ich, alles egal. Aber ist jetzt, ich finde es geil, dass so ein Spieler in die Liga kommt, definitiv. Da muss man einfach abwarten, wenn Bayern den eingebunden kriegt und da alles 1:1, jedes Zahnrad ineinander passt, dann könnte es dieses Jahr wieder ordentlich knallen für den FC Bayern. Also dann könnte es wirklich ganz, ganz groß laufen auf allen Ebenen. Und ich bin mir da eigentlich auch relativ sicher, dass das passen wird. Ich meine, einen Choupo-Moting zum Beispiel, der auch ein Spielertyp ist, der aber vielleicht jetzt nicht so Weltklasse ist, hat man auch gut eingebunden bekommen, der hat auch viele Tore für Bayern gemacht. Und jetzt hat man einen Spieler ähnlichen Formates mit Weltklasse-Format aber hingegen. Und mache ich mir da persönlich keine Sorgen, dass Ähnliches passiert wie mit Sadio Mané. Sadio Mané ist einfach ein Außenspieler. Im Sturm hat er einfach nicht in den Spielziel vom FC Bayern gepasst. Und das war einfach eine Geschichte, die nicht gepasst haben, so Fehler passieren, aber ich glaube, daraus lernt man auch einfach und ich gehe persönlich nicht davon aus, dass sowas bei Harry Kane passieren wird.
Ja, also ich bin einfach mal sehr gespannt. Harry Kane, du hast gerade gesagt, das Geld ist natürlich sehr viel und da stimme ich auch zu und ich muss auch so klar und deutlich sagen, wenn Bayern das nicht schafft, mit Harry Kane in den nächsten 3-4 Jahren die Champions League zu gewinnen, war es vielleicht ein Fehlkauf? Das weiß man jetzt noch nicht. Das Ding ist halt, glaube ich, einfach, dass Bayern bei den Verhandlungen so weit war und dass man sich so dann auf Harry Kane eingeschossen hat, dass man gesagt hat, wir müssen jetzt wirklich all in gehen, weil wir kriegen keinen anderen mehr dafür. Also wir kriegen für das Geld kriegen wir keinen anderen Stürmer. Und wir sind jetzt schon so weit in den Verhandlungen. Wir haben die Zusage von Kane. Wir müssen das Ding jetzt über die Bühne bringen. Und wenn wir dann halt mal 10 oder 15 Millionen mehr zahlen, als wir es eigentlich wollten und vorhatten, dann muss es halt mal so sein. Und es wird halt sich zeigen, wenn Harry Kane, angenommen, Harry Kane schießt jetzt Bayern vielleicht nicht dieses Jahr, aber vielleicht nächstes Jahr zum Champions-League-Titel, macht in der Bundesliga über 30 Tore, oder er muss sich mal über 30 Tore machen, macht über 20 Tore, macht in der Champions League ein paar Tore auf dem Weg zum Titel, dann sagt keiner mehr, dass das ein Fehlkauf war. Dann sagt jeder, das war der beste Transfer, den der FC Bayern hätte machen können. Aber das muss sich halt erst zeigen. Also bei Sadio Mané zum Beispiel, man hat ihm halt nur eine Saison gegeben, man hat direkt gesagt, das ist ein krasses Missverständnis. Aber man sieht auch bei anderen Spielern immer wieder, dass das erste Jahr vielleicht dann überhaupt nicht läuft, aber dann im zweiten oder dritten Jahr reißt dann der Spieler komplett alles von den Wänden und rasiert komplett bei der Mannschaft. Das muss man einfach abwarten. Und ich bin ultra hyped jetzt auf diese Bundesliga-Saison. Ich bin ultra hyped wieder, dass Fußball wieder losgeht, dass ein Stadion wieder losgeht, dass das alles wieder startet. Und ich freue mich auch unnormal, dass die Champions League jetzt bald wieder losgeht, wobei man ja auch sagen muss, ich auch ein bisschen traurig darauf gucken werde, weil das ist ja das letzte Mal, dass die Champions League so gespielt wird, wie wir sie kennen. Es ist das letzte Mal, dass die Champions League in Gruppenphasen gespielt wird, weil es wird dann ja das Schweizer Format, ich glaube, so heißt es, ab nächster Saison gespielt. Ich muss mir noch mal ein Video angucken, genau wie das dann ablaufen wird. Das werden wir, denke ich mal, dann eh alles nochmal befassen, wenn es dann soweit ist. Aber ja, ich habe ultra Bock auf, dass einfach wieder Fußball losgeht. Ich freue mich sehr auf die Bundesliga-Saison. Und wir müssen ja auch hierbei schon sagen, nächste Woche geht ja auch die Formel 1 schon wieder los in Sandford. Also ja, Sport ist jetzt auf jeden Fall nicht mehr Mangelware, so wie es jetzt war. Frauen-WM ist jetzt ja auch noch das Finale zwischen England und Spanien. Ich freue mich sehr drauf. Darts geht bald auch wieder los. Momentan ist so ein bisschen Sommerpause. Ich freue mich jetzt bald wieder auf World Series, auf Darts-Finale, auf Grand Prix. Also zwei wichtige Grand-Slam-Turniere stehen jetzt bald auch wieder vor der Tür. Erstmal noch Player Championships unter anderem in oder European Championships in Trier unter anderem in Deutschland ist jeder dabei. Habe ich auch sehr Bock drauf. Also Sport en masse. Ich denke, wir haben beide unnormal Bock, dass heute endlich die Saison wieder losgeht. Und ja, das wäre es dann für diese Folge. Wir haben unsere Predictions abgegeben für dieses Jahr. Ich hoffe, ich werde dieses Jahr mal gewinnen. Ich hoffe, dass ich glaube, die letzten 2 Jahre habe ich nämlich immer verloren, dass ich jetzt endlich mal ganz oben sein werde. Weil ich glaube, auch bei der Formel 1 Prediction war ich zweimal oder wurde ich zweimal geschlagen von dir. Also da muss ich so ein bisschen meine Ehre jetzt mal zurückholen und mal zurückschlagen, weil ich glaube, in der Formel 1 liege ich momentan auch nur knapp unter dir. Ja, also, ich glaube, es ist alles gesagt. Bundesliga startet heute. Ich wünsche euch bis dahin eine gute Zeit, eine gute Woche. Hoffentlich haben wir eine spannende Saison, die genauso spannend ist wie letztes Jahr, hoffentlich auch noch mit dem gleichen Ausgang aus meiner Sicht. Und ja, ich wünsche euch alles Gute und denkt immer dran, einfach mal abziehen.
Ja, ich bin sehr gespannt. Ich freue mich richtig auf die Saison. Morgen geht es auch direkt wieder auswärts nach Dortmund. Habe ich auch richtig Bock drauf. Signal Iduna Park wieder. Weil ich glaube, ich, wann waren wir da? Dortmund gegen Leipzig ist schon was her.
Vor über einem Jahr, also ein
Auf
Jahr
jeden
zum
Fall,
Beispiel. Also ich war ja schon häufig da in der Zwischenzeit, aber gut.
ja, auf jeden Fall war das mein letztes Mal. Und mit Köln war ich einmal in Dortmund. Da hat noch Aubameyang beim BVB gespielt. Also ja, mit Köln war ich schon lange nicht mehr im Signal Park. Signula Park, was war das denn?
Signula Park.
Im Signal Iduna Park habe ich auf jeden Fall richtig Bock. Wir fahren morgen auch schon richtig früh hin, gehen dann da noch was in die Stadt und so habe ich auf jeden Fall Bock. Und auch auf die anderen Spiele habe ich richtig Bock. Morgen ja direkt eigentlich auch schon einen Kracher mit Leipzig gegen Leverkusen. Kann ich leider nicht verfolgen, das Spiel, aber das ist ein richtig geiles Spiel. Also so zwei der Mannschaften, die, glaube ich, so in der Breite die geilsten Transferfenster hatten gegeneinander. Bin ich sehr gespannt, wer sich da durchsetzen kann. Also beide waren ja unserer Meinung nach in der Top 4. Also schon mal ein richtiger Härtetest da direkt zum Anfang. Und auch sonst bin ich sehr gespannt. Auch heute bin ich gespannt. Vielleicht können die Bayern ja, die Bremer ja ein bisschen die Bayern ärgern. Ja, bin ich auf jeden Fall gespannt drauf. Damit verabschiede ich mich auch nächste Woche wieder. Ja, dann mit den ersten Bundesliga-Ergebnissen natürlich. Zweite Liga, DFB-Pokal, DFB-Pokal. Formel 1, internationale Ligen, alles mit dabei. Und ja, bis dahin verabschiede ich mich und wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin. Ciao.